Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Gesundheitsshow. Heute haben wir den 5.11.2016 und mit dabei sind heute die Jessie.
Hallo.
Der Sergi.
Hallo.
Der Phil.
Hallo.
Michi.
Hallo.
Maria.
Hallo.
Luke.
Hallo.
Ingrid.
Hallo.
Und zu guter Letzt, ich bin Jörg. Hallo an alle. Ja, wie immer, ruft uns gerne an und chattet mit. Und der Telefonhörer ist jetzt aktiv. Wer anrufen möchte, kann da einfach drauf drücken. Genau, unser heutiges Thema ist, was die Seele essen will. Und ja, warum natürliche Antidepressiva wirksamer sind und ein Blick in unsere Körperchemie. Wir hatten in einem unserer letzten Themen genau mal die Körperchemie behandelt oder ein bisschen angedeutet und wollen uns speziell heute diesem Thema widmen. Grundlage davon ist ein Buch von Julia Ross, eben Was die Seele essen will, heißt das. Und wer ist eigentlich diese Julia Ross? Sie ist selber Psychotherapeutin und selber Leiterin einer Klinik in Kalifornien, in der eben Esssucht und Stimmungsprobleme behandelt werden. Und sie zählt mit als eine Pionierin in dem neuen Forschungsfeld Ernährungspsychologie. Und das ist eigentlich ein, ja, schon ein sehr spannender Hinweis, denn unser Essen und auch Ernährungsergänzungsmittel können unsere Stimmung beeinflussen. Und diesen Themen wollen wir uns heute halt genauer befassen. Was kann denn was verursachen zum Beispiel? Was sind Gefühle? Was sind echte Gefühle? Was sind falsche Gefühle? Und wie kann man halt das Ganze wieder besser in Balance bringen? Und vielleicht selber mal ein Beispiel von mir. Ich hatte das Buch vor vielen Jahren mal gelesen oder teilweise gelesen. Und ich habe selber halt auch diese Fragebögen ausgeführt und ich habe kurz vor der Show nochmal reingeschaut. Und durch die ganzen Ernährungsumstellungen gemacht habe und auch Supplements hat sich halt vieles zum Besseren geändert. Also ich war weit nicht mehr so hohe Punkte, wie ich früher hatte. Natürlich ist es vielleicht auch subjektiv, wie man manche Sachen ausführt, aber einfach so als Hinweis, man kann wirklich halt dadurch etwas verändern und vielleicht hat auch noch der eine oder andere von uns auch noch ein paar Erfolgsgeschichten aus dem eigenen Leben, die er heute mit einbringen kann. Und ja, da würde ich sagen, ist das Thema eröffnet? Ah, nein, noch ein wichtiger Hinweis davor. Der Haftungsausschluss, weil es gerade um Gesundheitsthemen heute geht, ist dieser halt auch ganz wichtig mit zu erwähnen. Ich muss mal kurz suchen. Ja. Haftungsausschluss. Die in dieser Radiosendung dargestellten Informationen haben einen rein informativen Charakter und sind nicht unbedingt korrekt oder vollständig. Die Informationen beanspruchen keinerlei gesundheitlichen Nutzen und ersetzen in keinem Fall eine persönliche Beratung, Untersuchung, Diagnose und Therapie durch einen approbierten Arzt. Stattdessen hoffen wir, dass die hier dargestellten Informationen Ihnen dabei helfen können, eigene Nachforschung anzustellen und informiertere Entscheidungen für das eigene Wohlbefinden zu treffen. Wie gesagt, wir stellen ein Buch hier vor. Wir empfehlen auch jedem, das zu lesen. Und es muss nicht mehr im Ganzen gelesen werden, das ist vielleicht auch ein großer Vorteil, sondern es gibt halt Fragebögen am Anfang, wenn man dann noch kurz was dazu sagen, wo man halt den Typen feststellen kann, oder was für ein Typ man selber ist. Und dann sich genau diesen ein oder zwei Kapiteln befassen, dann gibt es verschiedene Empfehlungen. Und an sich ist dieses Buch auch sehr pragmatisch ausgerichtet, ist ja praktisch aufgebaut und immer mit guten Empfehlungen, was kann man denn tun, letztendlich mit Ergänzungsmitteln und so weiter. Okay, habe ich jetzt genug gesprochen, würde ich sagen, eröffnen wir den Ring für heute und ja, wer möchte loslegen?
Ja, ich würde vielleicht noch kurz was zu der Julia Ross sagen, die Autorin des Buches, die, wie du schon sagtest, Psychologin ist, beziehungsweise Ernährungspsychologin und diese Klinik, ihre Klinik Recovery Systems in Kalifornien hat. Und sie hat da einfach in ihrer Karriere entdeckt, mit der Zeit, dass es einfach immer wieder Patienten gab, die trotz intensiver psychologischer Therapieprogramme sich einfach nicht besserten, also sich einfach nicht besser fühlten und nicht wirklich darauf ansprachen, obwohl sie neue Kommunikationstechniken lernten und Entspannungstechniken anwendeten. Und die, ja, also es gab halt immer irgendwas, also es gab praktisch diesen Aspekt, okay, wieso, wo wir so viel Energie reinstecken und der Patient selbst auch richtig dabei ist und sich Mühe gibt, wieso verbessert sich nichts. Und dann kam sie einfach darauf, sie hat dann eben nachgeforscht, sie kam darauf, okay, dass die Ernährung sehr wichtig ist. Also sie hatte praktisch mitbekommen, dass Patienten, die sich nicht besserten, waren oft auch emotionale Esser, die auch oft Sachen gegessen haben wie Kekse und Eiscreme und Chips und Fastfood und haben zum Beispiel auch viel Kaffee getrunken oder koffeinhaltige Getränke. Und dann stellte sie Ernährungswissenschaftler ein, und um diese Verbindung zwischen Gefühlslage und Nahrung zu erforschen. Und dann ging es so weiter, und dann haben sie praktisch ein Ernährungsprogramm eingeführt, was auch sehr gut gewirkt hat. Wenn die Patienten sich an dieses 10-wöchige Ernährungsprogramm halten konnten, es geht eigentlich darum, 3-mal am Tag Protein zu essen, viel frisches Gemüse. Nur gab es trotzdem noch sehr viele Patienten, die konnten sich nicht dran halten, weil diese Entzugssymptome praktisch so stark waren. Wenn man natürlich plötzlich diese ganzen süchtig machenden Nahrungsmittel weglässt, dann hat man mit einigen Entzugssymptomen zu kämpfen. Wie zum Beispiel Heißhunger, Müdigkeit, Kopfschmerzen. Ja, und natürlich auch diese Stimmungsschwankungen, die brauchen dann auch eine Weile, um weniger zu werden, um wegzugehen. Und dann ist sie dann nochmal auf eine andere Arbeit gestoßen von einem Neurowissenschaftler, der hat den Gehirnstoffwechsel von Alkoholikern und Drogenabhängigen untersucht und hat eben herausgefunden, dass einige Gene das Gehirn so beeinflussen, dass die Produktion von sogenannten Gute-Laune-Substanzen verringert werden und schlechte Laune-Substanzen stattdessen produziert werden. Und diese schlechte Laune-Substanzen sind eben die, die Personen so suchtanfällig machen. Dieser Forscher hat herausgefunden, dass die durch die Gabe von Nahrungsergänzungsmitteln, also Aminosäuren, dass man dadurch diese Umstellung viel, viel leichter machen kann. Und die Aminosäuren sind eigentlich dieser Schlüssel. Aminosäuren sind Bestandteile einfacher Proteine aus der Nahrung. Und und wie wir wissen, ist der Großteil der Menschen ist eben ziemlich falsch, also oder oft falsch oder nicht genug, oder man lässt Mahlzeiten aus, isst nicht genug Protein, isst zu viel Zucker, Gluten, Fastfood, falsche Fette.
Milchprodukte,
genau.
Soja.
Soja, richtig, ja. So, genau. Und sie hat eben über 15 Jahre Erfahrung damit gesammelt und konstant, außer jetzt bei ganz, ganz schweren Fällen, konstant hat sich immer wieder das Ergebnis gezeigt, dass auch innerhalb schon von nur 24 Stunden oder auch in der Praxis selbst, wenn die passenden Aminosäuren gegeben wurden, dass der Patient plötzlich von seinen negativen Stimmungen, dass er sich schon viel besser gefühlt hat. Ja, und sie unterscheidet halt ganz am Anfang zwischen echten und unechten Emotionen. Und sie hat hier ein Zitat, was ich ganz kurz mal vorlesen möchte, weil das ganz gut veranschaulicht. Und zwar, mal kurz schauen, wo ist es? Das habe ich jetzt gerade woanders. Genau, hier. Also jetzt Julia Ross im Zitat: Wenn Ihr Vorgesetzter einen schon lange geplanten Urlaub streicht, dürfen Sie sich zu Recht ärgern und am nächsten Tag werden Sie sich problemlos daran erinnern, was Ihren Ärger auslöste. In anderen Situationen scheinen Sie schon auszurasten, wenn Ihr Kind etwa einmal vergisst, den Abfall wegzubringen. Später werden Sie sagen, ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Im ersten Fall handelt es sich um eine echte Emotion und im zweiten um eine unechte. Denken Sie an eine geliebte Person, die verstorben ist, macht Sie das traurig. Wenn Ihnen jedoch jede traurige oder sentimentale Fernsehwerbung Tränen in die Augen treibt, befinden Sie sich in der Gewalt von unechten Emotionen. Und dann noch weiter, PMS ist berüchtigt für die damit in Verbindung gebrachte schlechte Laune. Und wenn Sie während des restlichen Monats einigermaßen ausgeglichen sind, vor Ihrer Periode jedoch weinerlich und unerträglich werden, handelt es sich um einen klaren Fall von hormonell gestörtem emotionalem Gleichgewicht, einer unechten Emotion. Wir machen alle Fehler und streiten uns von Zeit zu Zeit. Doch wenn Ihnen Ihr eigenes Verhalten oder Ihr Auftreten fast täglich Grund zur Beanstandung gibt, ist es wahrscheinlich, dass das unechte Gefühl geringer Selbstachtung dafür verantwortlich ist. So, man muss mit dieser diese Art von gestörten Stimmungslage nicht ständig leben, sondern es gibt sehr effektive und einfache Mittel, das einfach zu korrigieren. Und das ist das Schöne an dem Buch, sie hat diese Fragebogen da drin und endlich ist auch mal ein sehr nützliches Buch mal aus dieser Kategorie, also Gesundheit, Ernährung, ins Deutsch übersetzt, sodass die Leser, die Zuhörer sich das auch gerne durchlesen können. So, und natürlich müssen wir uns jetzt anschauen, okay, was verursacht denn Emotionen? Und dann wir die Neurotransmitter und sie beschreibt das ganz gut. Genau. Muss ich noch kurz schauen. Hier. Genau, es sind also praktisch 4 Gefühlserzeuger im Gehirn. Das sind Serotonin, das sind Katecholamine, GABA und Endorphin. Und natürlich hat jeder von diesen Neurotransmittern einen anderen Effekt auf die Stimmung. Und wir müssen halt schauen, okay, davon kann vieles durch Stress oder durch schlechte Ernährung kann einfach nicht genug da sein im Gehirn und somit werden diese falschen Emotionen erzeugt. So, und es fängt ziemlich schnell an, wo sich das hier erklärt. Es gibt eben 4 Stimmungstypen und da gibt es einen Fragebogen dazu. Einmal wird eben getestet darauf, hat man Mangel an Serotonin. Serotonin ist unser natürliches Antidepressivum. Zum Beispiel einfach, damit man sich das besser vergegenwärtigen kann. Was bedeutet das jetzt, wenn der Serotoninspiegel zum Beispiel hoch ist, dann fühlt man sich positiv, selbstsicher, flexibel und entspannt. Wenn aber der Serotoninspiegel absinkt, dann neigt man zu einer negativen Einstellung, Zwangsverhalten, Besorgnis, Reizbarkeit und Schlaflosigkeit. Und dann gibt es den Typ 2, wenn man einen Mangel an natürlichen Stimulantien wie Noradrenalin und dem Schilddrüsenhormon hat. Und wenn dieser Spiegel zu niedrig ist, dann kann man praktisch in so eine Art lethargische Traurigkeit verfallen. Und den Typ 3, das ist der Stresstyp. Das wäre ein Mangel an GABA und stabilisierendem Blutzucker und die Leistungsfähigkeit der Nebennieren ist dann eben auch herabgesetzt. Und wenn der GABA-Spiegel zu niedrig ist, dann ist man aufgeregt, gestresst und überfordert. Und der Typ 4, da geht es einfach um die Endorphine dann. Und wenn da nicht genug da sind, dann das können Sie zum Beispiel daran erkennen, wenn Sie während der Werbung oder wegen einem Film anfangen zu weinen oder dass man einfach allzu leicht verletzlich ist.
Zu sensibel.
Ja, zu sensibel.
Mhm. Also könnte man zusammenfassen, diese 4 Typen, der eine lebt halt immer so unter dunklen Wolken, der eine ist antriebslos, mach ich mal, der andere ist sehr stressanfällig und der letzte Typ ist halt so übersensibel zu sein, sehr sensibel zu sein.
Ja, da muss man auch anmerken, dass es kann auch eine Kombination von mehreren Typen sein. Ja. Also da gibt es keine eindeutige Unterscheidung.
Beziehungsweise es ist halt auch jetzt nicht untypisch, dass jemand vielleicht in allen 4 Kategorien zu wenig hat. Ja. Also dann auch nicht erschrecken, weil das ist ziemlich normal heutzutage.
Ja, was ich vorhin auch am Anfang sagte, als ich das vor ein paar Jahren gemacht habe oder diesen Test, dann war ich auch mehrere Typen auf einmal und jetzt nicht ein spezieller. Und ich denke mal, durch die Ernährungsumstellung und halt durch die Ernährungsergänzungsmittel stellt man halt dann eher noch seinen Typ fest, wo mangelt es denn noch, was kann man denn noch verbessern. Und natürlich gibt es immer noch Charaktereigenschaften, die ihn dann natürlich nicht so leicht beeinflussen kann.
Ja, ich finde es ganz spannend, weil wenn man sich überlegt, es sind, ich meine, das hat die Julia Ross jetzt selbst erlebt und daraus ist ja das auch alles entstanden. Aber es gibt ja selbst heute noch ganz viele Menschen, die einfach unter solchen Symptomen leiden und nicht wissen, warum. Und dann gibt es wirklich eine Methode, die so leicht ist und wie man es korrigieren kann. Ja, ich meine, es ist eigentlich, auf die Ernährung achten und dann schauen, okay, welche Neurotransmitter brauche ich noch?
Ja, und da sind ja auch keine Medikamente.
Ja,
also diese ganzen Aminosäuren, die kann man schon in proteinreiche Kost finden. Und wenn man sie extra nimmt, dann ist das sind die gleichen Aminosäuren, bloß in konzentrierter Form.
Die wir eigentlich früher immer auf dem normalen Weg zu uns genommen haben durch die Ernährung, die wir eigentlich zur meisten Zeit unserer Entwicklung, also als Menschen zu uns genommen haben. Und das hat sich dann in den letzten 30, 40 Jahren extrem verändert.
Ja, dazu wird dann vielleicht auch nochmal speziell was sagen, gerade natürliche Alternativen zu Antidepressiva. Denn da gibt es wirklich welche, die genauso wirksam und noch viel besser sind als die chemisch hergezeugten Antidepressiva, die hat dann auch noch viele Probleme erzeugen bei vielen depressiven Menschen.
Weil ich glaube, das Problem ist nicht, dass Menschen heutzutage zu wenig Fleisch essen, sondern dass Menschen einfach viel zu viel Weizen und Zucker essen. Weil sobald Insulin ausgeschüttet wird, es werden auch alle Aminosäuren aus dem Blut ins Fett transportiert. Das heißt, diese ganzen guten Aminosäuren aus proteinreicher Kost, die werden einfach entfernt aus
der Blutbahn. Und sind dann nicht mehr verfügbar.
Ja.
Werden also nicht im Gehirn verarbeitet, sondern als Puffer irgendwie in Fett eingelagert, anstatt es im Hirn zu nutzen.
Ja, ich glaube, da passt vielleicht auch der Spruch ganz gut, du bist, was du isst, halt dann letzten Endes.
Ja. Ich möchte es bestätigen aus meiner eigenen Erfahrung, dass die Ernährung sich sehr stark auf die Stimmung auswirken kann. Und zwar bei mir geht es um Depressionen, nachdem ich sehr viel Kohlenhydrate gegessen habe. Ich bin generell kein depressiver Typ, aber manchmal kann man nicht aus und man ist irgendwo eingeladen bei einer Geburtstagsfeier und kriegt halt eine große Ladung von Kohlenhydraten, als Kuchen zum Beispiel. Und bei mir ist es so, dass am nächsten Tag ich mich sehr energielos fühle und auch depressiv, also da kommt diese dunkle Wolke über den Kopf geschwebt und man sieht kein Licht nirgendwo. Und es ist wirklich sehr wiederholbar. Also jedes Mal falle ich in diese Stimmung hinein. Und es hat mich eine Weile Zeitdauer gebraucht, bis ich das durchschaut habe, dass das eigentlich nur die Ernährung ist. Und dann ist es nicht mehr so schlimm, weil dann kann man Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Und es ist, man kann sich dann leicht wieder aufpäppeln auf in einen besseren Zustand. Also das kann ich absolut bestätigen, dass die Ernährung so etwas bewirken kann. Nur muss man es wissen zuerst, dass es theoretisch möglich ist, und dann muss man sich selbst beobachten, denn nicht bei jeder Person kommen die gleichen Symptome heraus, zum Beispiel. Alkohol zum Beispiel kann für manche Menschen sehr aufputschend wirken, für manche Menschen eher beruhigend. Und wie gesagt, die genauen Effekte sind immer abhängig von der Person, muss es selbst herausfinden.
Genau, richtig. Sie hat eher Richtlinien, die sie halt auch beschreibt, und es wird garantiert noch viele andere Symptome für die unterschiedlichen Typen geben.
Ja, also ich kann es auch nur bestätigen mit der Ernährung und auch gerade was die Kohlenhydrate angeht, dann kommt bei mir auch alles völlig aus dem Gleichgewicht, und das sind aber auch dann andere Symptome. Also bei mir ist es zum Beispiel eher, dass ich dann extrem gereizt bin und rastlos und mich nicht konzentrieren kann und überhaupt nicht klar denken kann und so, wenn ich zu viele Kohlenhydrate esse. Also das ist wirklich dann von Mensch zu Mensch auch sehr anders.
Genau, und also ich möchte meine Erfahrung auch noch hinzufügen. Und zwar, also ich merke, wenn ich zu viele Kohlenhydrate esse, dann merke ich auch, also es ist irgendwie wie, als ob in meinem Kopf jetzt plötzlich Halligalli herrscht. Und Blutdruck steigt an. Ich kann mich nicht klar konzentrieren. Und dann kommt es eben auch wieder auf die Art der Kohlenhydrate an. Zum Beispiel das dann eben auch, also ich kann nicht so klar denken. Das scheint langsamer zu gehen. So als ob ich so eine besonders lange Leitung dann habe. Und wenn das dann also wieder raus ist, also verdaut ist und nicht mehr im Körper oder dann nicht mehr seine Wirkung tut und ich also Proteine zu mir nehme und Fette vor allem, also da merke ich, also habe ich das Gefühl, also da lebe ich dann richtig auf, bin fokussiert und alles läuft so seinen Gang.
Ja, da muss man sich vorstellen, wie es den meisten Menschen täglicher geht. Ja. Also dieses Hoch und Runter
mit dem Blutzucker.
Genau, mit Blutzucker und dann mal eine Tasse Kaffee und dann noch eine und dann Torte und dann Kuchen und dann Weizenbrot, dann Milch. Das ist ständiges Hoch und Runter, mehrmals täglich.
Ja, Spaghetti.
Spaghetti zum Mittagessen, ja.
Die tägliche Achtertage. Dann schläft man ein und dann braucht man eine große Tasse Kaffee zum Aufwachen.
Ja, genau. Ja, die Müdigkeit, die kenne ich auch von früher, diese extreme Müdigkeit nach einem kohlenhydratreichen Essen. Und dann halt auch Kaffee, um wieder einfach sich, ja. Der nach dem Essen, das muss man eine Substanz nehmen, um sich wieder energiegeladen zu fühlen, ist auch schon sehr widersprüchlich.
Ja, und sobald du wieder oben bist, dann willst du wieder runter.
Und dann hat man schnell wieder Hunger.
Ja, dann hat man wieder Hunger und dann beginnt der Kreislauf von vorne.
Kreislauf, Teufelskreislauf.
Oder dass man sich also stimmungsmäßig so ganz unausgeglichen fühlt und dass man da irgendwie, also eben auch so diese Form von Depression hat, dass man sich irgendwie, also sich über kleinste Kleinigkeiten aufregt und dann braucht man zum Beispiel Schokolade. Also früher war es zum Beispiel bei mir Vollmilchschokolade, habe ich dann viel gegessen zur Beruhigung oder irgendwas Süßes irgendwie zu mir genommen. Und das hat so scheinbar beruhigt, aber letztendlich die Ursache auch nicht behoben, weil das hat ja das dann letztendlich diesen Kreislauf weiter befeuert.
Ja, das Interessante ist auch von meiner Erfahrung jetzt her, dass ich das vorher nicht wirklich feststellen konnte, was überhaupt das Problem ist, bis ich diese Ernährungsumstellung probiert habe. Also ich habe das von vielen Seiten gehört, dass das einen extremen Effekt auf mich haben soll, aber ich habe das erst wirklich feststellen können, als ich dann eine Zeit lang von den Produkten mich entfernt habe und dann das kurz wieder eingeführt habe und dann einfach festgestellt habe, wie nervös ich werde.
Das ist die sogenannte Eliminierungsdiät.
Die hat man auch, glaube ich, in einer Sendung mal ganz speziell besprochen gehabt, die Auslassdiät oder Eliminierungsdiät.
Ja, die ultrasimple Diät. Wir hatten schon mal eine Radioshow da.
Genau. Ja, nee, das ist ein wichtiger Punkt, Phil, den du angesprochen hast, weil man, das ist einfach der Normalzustand. Ne? Ja. Und man denkt einfach, so bin ich eben und nimmt halt dort diese verschiedenen Emotionen, die so alltäglich sind, zählt die zum eigenen Charakter und weiß gar nicht, dass das ganz anders sein könnte.
Ja, da gab es ein schönes Beispiel in dem Buch von einem Familienvater, glaube ich, der immer sehr reizbar war und so und der sich dann wirklich quasi sehr schnell verwandelt hat, nachdem er diese Therapie anfing mit der Ernährungsumstellung und den Ergänzungsmitteln. Und das war natürlich super für ihn und er war happy und die Familie war happy, aber das Lustige war, dass er dann Probleme im Job hatte, weil das sozusagen sein Markenzeichen war, dass er einfach so aggressiv war und so aufbrausend und launisch. Und dann musste er sich da erstmal wieder neu orientieren. Also von wegen, so bin ich halt, ne? Also
Gut, würde ich sagen, kommen wir vielleicht mal zu diesen ersten Typen, den dunkle Wolkenschlumpf. Oder den Schlumpf, der ständig in die Regenwolke über sich hat. Und dass wir mal schauen, wie kann man denn das beheben oder was ist denn dafür verantwortlich, dass man ständig diese dunklen Wolken über sich schweben hat oder Depressionen?
Ja, also die dunkle Wolke hängt eben mit dem Serotoninspiegel zusammen. Und das ist eines dieser Neurotransmitter. Und was da eben interessant ist, dass zumindest ein Wissenschaftler sagt, dass davon 80% der Menschen betroffen sind. Also ob das jetzt so stimmt, ist natürlich die Frage, aber es scheint wohl wirklich eine Epidemie zu sein, dass Leute an einem niedrigen Serotoninspiegel leiden. Und das führt eben zu Depression und Angst. Zähl mal noch ein paar Symptome aus, also Panik, Reizbarkeit, Schlafstörung, Probleme für Frauen während der Regel, PMS, Muskelschmerzen, dann eben das Glas halb voll zu sehen, also immer so dieser Pessimismus, statt dass man stolz ist auf das, was man leistet, sucht man dann immer Fehler und denkt sich, was man nicht erreicht hat. Also es ist im Prinzip eine Form der Depression, wie sie eben sehr viele Menschen erleben. Was Julia Ross aber auch sagt, ist, dass Depression vielleicht auch das falsche Wort ist, weil es gibt halt eben sehr viele Formen der Depression und sehr viele unterschiedliche Ausprägungen und man muss sich eben fragen, was genau sind denn eigentlich meine Symptome, wo hängt's denn, was genau bedrückt mich eigentlich? Noch ein paar weitere Symptome, die mit niedrigem Serotoninspiegel zusammenhängen können. Also interessanterweise sind Menschen, die darunter leiden, oft bedrückt, aber gleichzeitig aufgewühlt. Also eben nicht, wie wo wir später noch drauf kommen, diese Antriebslosigkeit, sondern es kann durchaus auch sehr aufgewühlt sein und bis hin zu, dass man sich ständig Sorgen macht und zwanghaft ist. Also ein Beispiel, was sie nennt, ist zum Beispiel, wenn man sich fragt, was, wenn meine Tochter krank wird und die Uni nicht schafft. Also quasi so irrationale Sorgen, die eigentlich im Moment gar nicht aktuell sind. Und also ne, man kann ja immer Szenarien finden, die ganz schlimm sind. Und wenn man da eben eine Tendenz dazu hat, immer sich solche Sachen auszumalen, das kann eben ein Symptom sein. Geringes Selbstwertgefühl, Schüchternheit, Selbstkritik, zu streng sein mit sich selbst, falsche Schuldgefühle, kontrollieren, zwanghaft, nicht loslassen können, ungeduldig, nervös, reizbar, Panik, Attacken, also zum Beispiel nachts, Phobien, also sei es Spinnenphobie und so weiter, Schüchternheit. Was sie auch sagt, ist, dass viele solche Menschen oft aber dennoch gut arbeiten und auch Perfektionisten sind. Also das ist schon interessant, dass es eben nicht dieser Typ ist, der zu Hause antriebslos sitzt, sondern oft wirkt es dann vielleicht von außen gar nicht so sehr. ADHS kann damit auch zusammenhängen. Also wenn man nicht in der Lage ist, einen Gang zurückzuschalten, mal innezuhalten, in sich zu ruhen, unkontrollierbare Ruhe, Redseligkeit, inneres Chaos, Essstörungen, Drogenabhängigkeit werden häufig mit ADHS in Verbindung gebracht. Ja, dann gibt es auch körperliche Symptome oder Hinweise, dass man eben einen Mangel an diesem wichtigen Botenstoff Serotonin hat. Zum Beispiel Darm- und Herzbeschwerden, Schmerzleiden, Migräne, Schlafstörungen hatten wir schon. Und zum Beispiel, wenn man gerade nachmittags oder abends sich oft nach Eiscreme oder Süßigkeiten oder Cornflakes sehnt oder auch Alkohol und Marihuana. Also das sind alles Substanzen, die auch sozusagen in Anführungsstrichen helfen mit dem Serotoninspiegel, allerdings natürlich auf die völlig falsche Art, aber dadurch hat man da eben, versucht man dann auf diese Art das irgendwie auszugleichen. Ein Wort zu Vegetariern noch, da kommen wir auch später nochmal natürlich drauf auf die Ernährung und so. Vielleicht vorweg nochmal, Serotonin, diese Chemikalie, dieser Neurotransmitter, der wird gebildet aus einem Stoff, der nennt sich 5-HTP. Mhm. Da kommen wir auch drauf später. Und dieser rum wird gebildet aus Tryptophan. Und Tryptophan ist quasi eine Aminosäure, die eben auch in Fleisch und anderen Nahrungsmitteln vorkommt. Also man nimmt das Fleisch auf, Tryptophan, das wird dann umgewandelt in 5-HTP und das dann in Serotonin. Und bei Vegetariern ist das Problem, dass die eben kein Fleisch essen, dementsprechend sehr wenig Tryptophan zu sich nehmen. Und es ist wohl auch in bestimmten Milchprodukten, in Nüssen, Samen, Bananen und Kürbissen drin und auch in Hefe. Aber insgesamt ist es doch für Vegetarier sehr schwer, den Bedarf zu decken.
Tryptophan ist besonders im Geflügel enthalten, glaube ich. Geflügel, Fleisch, Truthähne.
Genau. Und da kommen wir auch schon zu den Ursachen, woran, also das ist ja heutzutage anscheinend eine Epidemie. Und also ein Hauptschuldiger, da haben wir ja schon drüber gesprochen, ist die Ernährung. Also wenn man einfach nicht das richtige Eiweiß und gesunde Fette isst, dann führt das eben zu einem Mangel. Oder wenn man halt eben auch serotoninhemmende Nahrung zu sich nimmt. Also dazu zählen zum Beispiel koffeinhaltige Getränke, Kaffee und auch süßstoffhaltige Produkte, also Light-Produkte. Stress kann den Spiegel sehr schnell absenken. Also wir haben ja alle auch sehr viel Stress in der modernen Welt. Das trägt natürlich dann auch noch dazu bei. Haben manche auch eine genetische Veranlagung, einfach eine Vererbung, dass man Probleme hat, diesen Stoff eben ausreichend zu produzieren, was dann auch noch mit reinspielen kann. Und die ganzen anderen Faktoren verschlimmern das natürlich dann noch entsprechend. Licht ist auch so ein Thema, was die Autorin anspricht, dass man eben gerade im Winter oder abends Probleme hat mit dem Serotoninspiegel, weil eben das der einzige Neurotransmitter ist, der tatsächlich auf Licht reagiert. Und damit hängt auch diese typische Winterdepression zusammen. Dann mangelnde Bewegung, auch ein Faktor und auch ein Anzeichen, dass man darunter leidet, ist, wenn man durch Sport versucht, das auszugleichen. Also wenn man sich sehr viel besser fühlt, nachdem man zum Beispiel gejoggt ist oder ins Fitnessstudio gegangen ist, dann ist das ein Zeichen für Serotoninmangel. Und das hält dann aber auch nur sehr kurz an. Also man fühlt sich dann zwar besser, aber nur sehr kurz und danach geht es einem wieder schlecht. Also es bringt nicht wirklich was als Therapie. Genau, es gibt Feinde des Serotonins und dazu zählen eben Stimulantien, Koffein, aber auch Diätpillen und Kokain. Das wirkt eben eher anregend und bringt den Spiegel durcheinander, sagt die Autorin, und Aspartam, was sowieso auch aus anderen Gründen nicht empfehlenswert ist, aber das macht da eben auch Probleme.
Wo findet man jetzt Aspartam? Weil das ist ja nur so ein kleiner Stoff, kann das ja sein. Wo ist es überall drin?
Diese ganzen Leitgetränke?
Ja.
Oder wenn dann steht auf irgendwelchen Produkten im Supermarkt, enthält keinen Zucker.
Genau, dann ist Aspartam drin und das ist sehr schlecht für den menschlichen Körper. Sogar fürs Gehirn. Ich glaube, da gibt es Studien, die beweisen, dass da Löcher ins Gehirn gefressen werden,
wenn man das Zeug
zu sich nimmt.
So wie ich weiß, ist halt auch ein Kaugummi enthalten als Süßstoff einfach, damit kein Zucker verwendet wird. Und halt, wie gesagt, wo die ganzen Leitgetränke, Süßstoff vor allen Dingen, Nutrasvid ist ja ganz bekannt. Also Süßstoff aufpassen. Es gibt zwar auch andere Stoffe, aber auch keine Empfehlung.
Ja. Also immer die Labels lesen im Supermarkt.
Ja, ganz wichtig.
Ja, wobei Aspartam ja unter mehreren Namen kommt. Ich glaube, Nutrasvid ist eines davon. Also es muss nicht unbedingt Aspartam draufstehen, damit Aspartam drinnen sein muss.
Ich glaube, da gibt es viele Marken, also besonders in Deutschland. Ich habe schon mehrere gesehen.
Allgemein Süßstoffe, künstliche Süßstoffe, also würden da bestimmt alle drunter fallen.
Ja, noch ganz kurz, bevor wir dann zu den Lösungen kommen, wie man das alles vielleicht wieder in den Griff bekommt. Also Frauen produzieren generell weniger Serotonin als Männer, schreibt Julia Ross, sogar ein Drittel weniger. Und sie sagt, dass eben das der Grund ist, warum Frauen klassischerweise oft oder mehr mit Stimmungsschwankungen und Problemen zu tun haben. Aber sie sagt auch, dass es heutzutage eben für Männer durchaus auch ein riesiges Problem ist. Wie sieht die Lösung aus oder wie kann man aus dieser dunklen Wolke wieder rauskommen? Also erstmal das Gegenteil von dem, was gerade gesagt wurde, also ein hoher Serotoninspiegel, der steht eben für ein warmes und glückliches Gefühl. Also ein ganz wichtiges Thema, und da kommen wir auch nochmal drauf, ist die Ernährung. Und sie sagt eben, Putenfleisch vor allem sollte man zu sich nehmen. Sie sagt, in ungefähr 3 Hühnerbrüste am Tag, zu jeder Mahlzeit, das sozusagen die Entsprechung von einer Hühnerbrust, muss natürlich keine Hühnerbrust sein, aber von der Menge her.
Sie sagt 20 bis 30 Gramm Proteine dreimal täglich, also zu jeder Mahlzeit. Also insgesamt 120 Gramm Proteine.
Sie sagt, glaube ich, auch, dass das Handteller groß ist. Also um einen Vergleich zu haben, wie viel Proteine im Vergleich zu den anderen.
Eine Handvoll praktisch.
Eine Handvoll, pro genau. Portion.
Es kommt natürlich auch darauf an, was für Fleisch, wie man es kocht und zubereitet. Wegen Flüssigkeitsfluss sind vielleicht ca. 100 Gramm Fleisch pro Mahlzeit, ja. Kann man sagen. Also zumindest Schweinefleisch trifft dazu. Ich weiß nicht, das Hühnchen könnte vielleicht ein bisschen mehr Protein enthalten. Aber da muss man vielleicht am Anfang überhaupt nicht so sehr auf diese Zahlen achten. Das ist dann eher erstmal zweitrangig. Aber dass man zumindest halt genügend Hühnchen oder anderes Fleisch erstmal zu sich nimmt.
Es hängt auch von der Schwere, von der Stimmungsstörung ab.
Genau.
Wenn jemand wirklich mit schwerer Depression kämpft, dann sollte der sich auch ja, diese Menge zuführen. Mhm.
Ja. Beziehungsweise dann irgendwie auch in Richtung Ergänzungsmittel denken. Mhm. Zusätzlich.
Ja. Ja.
Aber ich würde keine Nahrungsergänzungsmittel nehmen, solange Diät noch nicht in Ordnung ist.
Ja, weil Ernährung sollte der erste Schritt sein.
Ja.
Und dann vielleicht Ergänzungsmittel zusätzlich zu sich nehmen, wie es dann später auch im Buch beschrieben wird.
Hm. Weil deswegen heißen sie auch so Nahrungsergänzungsmittel.
Ja.
Wobei ja Julia Ross auch sagt, dass sie schon erlebt hat, dass wirklich spektakuläre Verwandlungen stattgefunden haben nach der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln. Und also wenn jetzt jemand, es kommt natürlich auf den Einzelfall an, aber wenn jemand jetzt wirklich unter einer schweren Depression leidet und es ihm wirklich hilft, diese Ergänzungsmittel zu nehmen und es ihm vielleicht dann auch hilft, wieder mit neu gewonnener Energie auch dann die Ernährungsumstellung in Angriff zu nehmen, dann kann es natürlich schon manchmal sinnvoll sein. Aber
ja,
klar ist, glaube ich, auch, dass auf die lange Sicht macht es keinen Sinn, sozusagen sich von Fastfood zu ernähren und Cola und dann eben zu denken, man könnte dann mit den Nahrungsergänzungsmitteln was ausrichten. Also das
genau. Hilft halt nicht.
Genau, ja, wie gesagt, bei der Ernährung, da kommen wir auch nochmal drauf, ein Punkt noch bei Serotonin ist, dass der eben im Vergleich zu anderen Aminosäuren nur in sehr kleinen Mengen vorhanden ist, also das ist in der Nahrung, also das ist eben auch ein Problem, was zusätzlich noch diese Epidemie verstärkt.
Das ist ja gerade jetzt Hühnchen, wenn man das kauft, ist halt auch, sind Großfarmen, Käfighalter am Ende sogar noch, und wie viel Tryptophan haben die dann überhaupt noch in ihrem Fleisch drin, ist dann vielleicht auch noch so eine wichtige Frage, einfach durch unsere Herstellung von Massenessen.
Ja, es könnte voll mit Antibiotika sein.
Genau, zum Beispiel.
Oder Glyphosat.
Aber hoffentlich, dass da noch genug drin ist, um halt Einzelfälle erstmal zu bestärken, dass ein bisschen was noch enthalten ist.
Also besser ist auf jeden Fall Hühnchen zu essen. Mhm. Ob das jetzt drin ist oder nicht, das ist jetzt die zweite Frage. Das kommt, glaube ich, auch auf den Geldbeutel an. Wenn man jetzt genug Geld hat oder zur Verfügung hat, dann kann man bestimmt auch Bioprodukte kaufen, wo garantiert ist, dass die Tiere dann auch mit natürlichen Lebensmitteln gefüttert wurden.
Aber wenn das Geld halt nicht da ist, dann lieber halt vielleicht das schlechtere Zeug nehmen, als was vollkommen anderes zu essen.
Genau.
Ja.
Also kein Soja, sondern dann lieber das Hühnchen.
Kein Tofu, sondern Real Huhn. Real Chicken.
Also ein Tipp auch noch, was sie auch schreibt, und dass eben Tiere, die mit Gras gefüttert werden, beziehungsweise auch Wild, was sich ja auch einigermaßen vernünftig ernährt, dass eben generell mehr Serotonin oder Tryptophan dann enthält das Fleisch als in der Massentierhaltung. Und für Leute, die jetzt vielleicht auch auf dem Land wohnen oder so, ist es ja auch immer gut, sich ein bisschen umzuhören, was es so für Bauern gibt in der Nähe, die vielleicht auch zu günstigen Preisen was abzugeben, oder auch bei der lokalen Jägerschaft mal nach Wild zu fragen. Also da gibt's oft auch sehr günstige Sachen. Also gerade wer zum Beispiel auch Suppe einkocht mit Knochen oder so, die gibt's meistens geschenkt, weil die keiner haben will. Und oder auch Innereien und so, kann wirklich extrem billig sein. Also da lohnt sich nochmal ein bisschen zu schauen. Genau, so, jetzt kommen neben der Ernährung eben auch zu den Nahrungsmittelergänzungen oder Nahrungsergänzungsmitteln. Und das, was Julia Ross also am meisten empfiehlt bei den dunkle Wolke-Symptomen, ist 5-HTP. Mhm. Das ist auch zum Beispiel über Amazon in Deutschland sehr einfach erhältlich. Das ist eben dieser zweite Stufe des Stoffs, der dann direkt in Serotonin umgewandelt wird. Gibt es auch einige interessante Studien, also die sie aufzählt im Vergleich zu Antidepressiva, dass 5-HTP in mehreren Studien genauso gut gewirkt hat, genauso viel geholfen hat wie Antidepressiva, aber fast keine Nebenwirkung hatte im Vergleich zu denen. In einer Studie, das fand ich besonders schön, hatte 5-HTP sogar weniger Nebenwirkungen als das Placebo. Ja. Also, das muss man erstmal schaffen.
Also praktisch keine.
Genau, ja. Fand ich auch echt lustig. Und jetzt gibt es, also das, sie sagt, dass in der Mehrzahl der Fälle man mit 5-HTP sehr viel erreichen kann. Mhm. Ich komme dann auch nochmal ganz kurz auf die Dosierung. Aber es gibt eben auch Menschen, da schlägt das nicht an. Also der Stoffwechsel scheint da sehr kompliziert zu sein und hängt vielleicht auch von den genetischen Faktoren und so weiter ab. Und bei Menschen, bei denen es nicht funktioniert, empfiehlt sie eben Tryptophan. Also das kann man auch als Nahrungsergänzungsmittel bekommen. Hat auch eine sehr lange Geschichte und wurde früher auch historisch sehr viel eingesetzt zur Bekämpfung von solchen Stimmungsleiden. Das gibt es eben auch. Also das ist im Prinzip derselbe Stoff, der auch im Essen drin ist, den man noch zusätzlich dann aufnehmen kann. Mhm. Falls das auch nichts hilft, dann empfiehlt sie Johanniskraut. Da gibt es wohl auch Studien, die zeigen, dass das sehr gut wirkt. Man weiß allerdings nicht genau, warum, wie das manchmal so ist in der Naturmedizin. Aber es funktioniert eben auch. Und es wurde auch mit Prozac zum Beispiel verglichen in einer Studie. Und da waren die beide gleich auf in der Wirkung. Dann gibt es noch einen Stoff, der nennt sich, wenn das alles nicht hilft, noch als letzte Maßnahme, der nennt sich, ich weiß nicht, wie man es ausspricht leider, aber SAM-E oder SAM-E, Adenosylmethionin. Das gibt es wohl auch als Nahrungsergänzungsmittel und sie empfiehlt das eben auszuprobieren, wenn das wenn alles andere nicht funktioniert. Und es scheint wohl insbesondere auch geholfen zu haben, Menschen, die mit Suchtproblemen zu kämpfen haben. Bei Schlafproblemen, was ja auch ein Teil dieser dunklen Wolke sein kann, gibt es noch Melatonin als Nahrungsergänzungsmittel, sozusagen das Schlafhormon, glaube ich, wie man das auch so landläufig nennt. Das kann man eben auch einnehmen, wobei Julia Ross schreibt, dass die meisten Menschen das nicht brauchen, wenn sie 5-HTP nehmen, weil das eben auch in Melatonin umgewandelt wird.
Also Serotonin ist quasi eine Vorstufe von Melatonin.
Also das heißt, so,
genau. Okay. Genau, und abends produziert dann der Körper aus Serotonin, wenn es gut läuft, dann Melatonin. Und wenn das nicht klappen sollte, aus irgendwelchen Gründen, kann man zu Melatonin greifen, als einen der letzten Auswege, so wie ich das verstehe, wenn die anderen Mittel nicht funktionieren.
Aber es ist keine Dauerlösung, also ständig Melatonin zu nehmen.
Ja. Was mir noch einfällt, ist, das Schlafen in absoluter Dunkelheit ist sehr förderlich für die Produktion von Melatonin. Ist auch gesteuert durch das Licht. Und je besser man schläft, umso besser ist der Kontrast dann für den nächsten Tag für die Produktion von Serotonin. Also je tiefer man schläft, desto wacher kann man am nächsten Tag sein. Und deswegen ist das Schlafen in absoluter Dunkelheit sehr wichtig. Mhm. Und da ist sogar ein eigenes Buch darüber geschrieben worden, über das Schlafen in Dunkelheit in absoluter.
Mhm. Lights Out ist es, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob es in Deutsch gibt.
Lights Out, ja. Mhm.
Ja, was auch schon hilft, ja, ist einfach, dass man kurz vor dem Schlafengehen eben nicht noch am Computer sitzt oder unter hellem Licht. Dann gibt es ja sogar diese Blaulichtblocker, da kann man sich eine Brille aufsetzen, um diese Melatoninproduktion am Abend praktisch.
Aber können wir dann vielleicht nochmal speziell beim Schlafthema kurz drauf eingehen, mögliche Tipps können wir dann noch machen. Okay, also das heißt, dieser Muffi-Schlumpf, den es da wirklich gibt, der fehlt wahrscheinlich Sam I oder 5-HTP. Und so wie ich das Buch gelesen habe, das ist auch, 5-HTP kommt fast in jedem Kapitel immer nochmal vor. Also scheint wirklich sehr, sehr wichtig zu sein für unseren Körper.
Ja, was noch wichtig ist, ist, dass wenn gar nichts fehlt, also davon, was alles Luke aufgezählt hat, dann kann das ein Zeichen für Schilddrüsenunterfunktion sein.
Oder Überfunktion.
Oder Überfunktion.
Ja. Genau.
Also das ist ein Thema in sich. Hm. Vielleicht sollten wir auch irgendwann eine Show darüber machen. Hm. Aber wenn wirklich gar nichts hilft, dann muss man schon einen Arzt aufsuchen wegen Schilddrüse.
Aber da gibt es im Buch auch einen speziellen Fragebogen zu dem Thema. Also wenn die ganzen Mittel nichts wirken zusammen mit der Ernährung oder separat von der Ernährung, kann man auch diesen Test durchführen, um zu sehen, ob vielleicht irgendwas an der Schilddrüse nicht stimmt und zur Not vielleicht auch zum Arzt gehen und Tests machen lassen, ob da eine Unterfunktion oder eine Überfunktion besteht, die dann die Produktion dieser ganzen Neurotransmitter verhindert oder unterdrückt.
Ja.
Genau, vielleicht nochmal zum Abschluss zur dunklen Wolke nochmal kurz was zur Dosierung von 5-HTP. Also Julia Ross sagt, man soll anfangen mit 50 Milligramm Kapseln und dort erstmal eine einnehmen, zum Beispiel am Nachmittag, und gucken, wie es einem damit geht. Wenn man keinerlei Effekt merkt nach, sag ich mal, 30 Minuten, einer Stunde, dann soll man eben mal eine zweite nehmen und schauen, dass man halt dann seine Dosis etabliert, ab wann man da eben einen positiven Effekt merkt. Und dann soll man diese Dosis, die man so etabliert hat, zweimal am Tag nehmen, also einmal am Nachmittag, sagt sie, und einmal so, sag ich mal, zwischen 9 und 10 oder halt eine halbe Stunde vorm Schlafen gehen. So für die ersten Experimente. Und bei Tryptophan ist es dasselbe, nur dass da eine Kapsel 500 Milligramm enthält, nicht 50.
Und zum Glück sind diese Sachen heutzutage auch sehr leicht zu organisieren. Früher musste man halt vieles oder fast alles sogar aus Amerika bestellen. Und heutzutage sind die Preise auch hier in Deutschland, zum Beispiel Amazon, halt auch sehr erschwinglich. Also hat sich zum Glück einiges erleichtert heutzutage als vor vielen Jahren.
Ja, zum Glück haben wir Amazon.
Kann sich aber auch addieren.
Ich sag das nicht zu laut.
Genau, ja. Okay, gut. Luke, hast du noch was zu deinem Thema? Dunkle Wolken?
Nee. Die dunklen Wolken sind vielleicht noch meine eigene Erfahrung ganz kurz. Also ich habe auch mit sehr vielen Symptomen immer zu leiden gehabt, die in diesem dunklen Wolken-Kapitel beschrieben sind. Und wie ja auch schon einige gesagt haben, also mit der Ernährung, das hat schon extrem viel geholfen. Ich habe aber auch mit 5-HTP dann experimentiert und auch mit einer sehr niedrigen Dosis, aber die hat bei mir schon sehr gut gewirkt. Also ich habe wirklich direkt positive Effekte gespürt. Also einfach so ein bisschen mehr die Fähigkeit, negative Gedanken loszulassen sich wieder ins Hier und Jetzt zu holen, sich nicht so wegtreiben zu lassen, das hat sich wirklich spürbar verbessert. Also das hat wirklich funktioniert bei mir auch.
Okay, super. Also du kannst durchaus bestätigen, und ich glaube viele andere auch, das hilft wirklich. Also es ist natürlich Ernährung, wie wir am Anfang gesagt haben, ist wichtig, und dann halt noch die Nahrungsergänzungsmittel, die dann Sachen unterstützen können.
Ich weiß nicht, ob wir später noch darauf zu sprechen kommen, aber sie erwähnt ja auch, dass man einen Basisplan an Nahrungsergänzungsmitteln zusammenstellen sollte und diese Ergänzungsmittel, die für die Produktion der Neurotransmitter verwendet werden, also nicht länger als ein halbes Jahr oder ein Jahr zu sich genommen werden sollten.
Ja, also man muss es nicht ein Leben lang nehmen, sozusagen.
Genau.
Ja, es geht einfach darum, aus diesem Teufelskreis rauszukommen, und dann muss der Körper irgendwie sich selbst helfen.
Und dann merkt man auch mit der Zeit, braucht man es noch oder nicht. Also sie berichtet ja auch von Patienten, die dann einfach zum Beispiel entweder gemerkt haben, ich brauche es nicht mehr, dass sie es bewusst gemerkt haben oder einfach auf unbewusster Ebene und einfach vergessen haben, sie einzunehmen.
Ja. Sozusagen.
Also bei dem 5-HTP, da sagt sie, okay, so eine Packung oder so ein Glas, das durch und dann müsste das eigentlich die Serotonin Vorräte wieder aufgefüllt haben und dann hat man vielleicht noch etwas für Notfälle, aber dann braucht man es eigentlich in den Normalfällen nicht mehr. Also ich rede jetzt nicht von den Fällen, wo dann irgendwas extrem daneben ist. Also bei mir, ich habe es halt auch gemerkt, okay, ich hatte dann gelegentlich ja mal wegen Nichtigkeiten Ärgeranfälle oder meine Gefühle sind in alle 5 Richtungen gleichzeitig gesprungen und dann mit dem Schlafen war es auch nicht so, trotz Verdunklung. Und dann, wie ich mit 5-HTP angefangen habe, da ist es schlagartig besser geworden. Hm. Ich schlafe jetzt halt wie ein Murmeltier. Also,
und das ist doch schön.
Mit meinen Gefühlen, also das ist viel beruhigter und also ich bin einfach da viel stabiler. Also das kann ich bloß bestätigen.
Hattest also du auch Erfahrungen mit Johanniskraut, Ingrid?
Ich habe auch Erfahrung ein bisschen mit Johanniskraut. Vor ein paar Jahren, ich habe da jetzt nichts Besonderes genommen, sondern dann so etwas, was ich dann allgemein bekommen habe. Und das hat mir da zu dem damaligen Zeitpunkt auch zusammen mit Magnesium geholfen, dann irgendwie so etwas negativere Gedanken dann in etwas Positiveres zu wandeln und also meine Stresssituation besser zu ertragen. Also ich habe jetzt auch hier nicht nur 5-HTP, sondern auch Johanniskraut nochmal besorgt, irgendwie was Besseres und es hilft beides gut. Auch GABA hilft gut.
Ja.
Also wenn man da in der Richtung ist und ja, okay, auch dann nochmal aus dem Loch rauszukommen, wenn man das mit Ernährung macht, das hilft auch, aber das braucht eine Weile. Und manchmal braucht man einfach irgendwie so einen Kickstart, denke ich. Und dann kommt man aus dem Loch raus und dann kann man dann auch so etwas wie Ernährungsumstellung dann besser in Angriff nehmen, weil man einfach dann mehr vom Gefühlsmäßigen her mehr dann das in Angriff nehmen kann.
Mhm. Maria, du wolltest was sagen?
Das gut.
Ich glaube, also es ging so auch so um Grübeleien. Ist das bei dir, hattest du das auch?
Ja, ich habe das auch versucht, dann also einfach durch Willenskraft wegzukriegen, aber irgendwie manche Dinge, die kriegt man einfach nicht dadurch weg, dass man dann versucht, das mit wegzuwollen. Sondern in dem Fall, wenn du dann halt ein Serotonin-Ungleichgewicht hast, du kannst es zwar bessern und du kannst dann auch versuchen, dann in eine andere Richtung zu gehen und zu denken, aber wenn das Ungleichgewicht bleibt dann. Und wenn du dann aufhörst, die Sachen, dann kann es wiederkommen. Also sagen wir mal so, wenn man dann das Umfeld dann so hat, dass man viel Stress hat oder dass halt einfach das Umfeld unstabil ist. Und sich dann auch nicht bewusst ist, um was es sich eigentlich handelt. Also damals mit meinem Johanniskraut, da habe ich das eine oder andere ausprobiert und mir war gar nicht bewusst, was ich damit dann auch noch mit verbessere.
Okay, Inge, du hast vorhin auch ein gutes Stichwort gesagt. Kickstarter hast du gesagt und das ist, glaube ich, auch unser nächstes Thema. Wie kommt man denn wieder in den Gang sozusagen? Und da hat, glaube ich, Maria ein bisschen was vorbereitet.
Ja, genau. Die Julia Ross, also die beschreibt ja dann jetzt, also im Folgenden, also diese zweite Form von Depression, Also wo man eben also sich matt und lethargisch fühlt und also der Himmel, der hängt nicht voller grauer Wolken, sondern er ist eher farblos. Und das bezeichnet sie als bla, Depression und für diese keine Lust auf nichts. Also und das zeichnet sich eben aus durch also niedrige Energie, dass man das Gefühl hat, also man kriegt auch nichts richtig auf die Reihe, weil das Konzentrationsvermögen auch sehr schlecht ist und ständig zerstreut. Genau, und die Hauptursachen sind, also das eine, das ist, dass es im Gehirn, also die Produktion an einer Hormongruppe, also sehr, sehr niedrig ist. Also das bezeichnet sie als Katecholamin, also kurz Katz. Also das ist auch leichter auszusprechen. Deswegen benutze ich das auch jetzt. Und da geht es so, diese drei wichtigen, die da eine Rolle spielen, das sind das Dopamin und das daraus gewonnene Noradrenalin und Adrenalin. Also Dopamin, das wirkt im Gehirn und Adrenalin und Noradrenalin in den Nebennieren. Und also wenn die gut arbeiten, dann kann der Körper, also dann hat der Körper mehr Energie, kann auch besser mit Stress umgehen. Aber wenn diese Produktion eben schlecht ist, dann fühlt man sich auch schlecht, antriebslos und so weiter. Genau. Ja. Und wenn man sich da so geschwächt fühlt, dann also zu Aufputschmitteln, also wie wir auch schon so besprochen haben vorher, also wie Kaffee, Schokolade, Alkohol und so weiter, Süßes, also um diesen Energieschub, also sich eben zu gewährleisten. Aber allerdings wirken die nur wirklich für eine ganz kurze Zeit und also erhöhen den Energie, also können den Energieschub wirklich auch enorm erhöhen. Aber dann also sinkt das umso schneller wieder ab und dann fühlt man sich dann so schlecht wie vorher, wenn nicht sogar noch schlechter. Das sind noch andere unerwünschte Nebenwirkungen, wie dass der Blutdruck eben hochgeht, also durch Kaffee, durch Zucker vor allem, also wegen dem Insulin, was ja dann auch also da noch mit reinspielt. Ja, und durch dieses geringe Vorhandensein, so allgemein von diesen Cuts, also was dann das Gehirn auch nicht mehr gut produzieren kann, weil eben die Zufuhr von einer ganz wichtigen Aminosäure fehlt. Also das ist das Tyrosin. Da fühlt man sich dann auch, also immer diese Stimmung ist wirklich, also es kann für einen auch so wie eine Katastrophe sein, dass man sich, also das Gefühl irgendwie auch gar nichts mehr zu fühlen. Und dann gehen Leute dann eben zum Psychiater und bekommen Antidepressiva verschrieben, also wie zum Beispiel Wellbutrin, also Zoloft, diverse Enzymhemmer, Ritalin auch, also die diese Cut-Aktivitäten also im Gehirn nachahmen oder verstärken können. Ja, und diese Antidepressiva haben aber eben auch also massive Nebenwirkungen. Und wenn man versucht, das abzusetzen, ohne jetzt zum Beispiel also dieses Konzept von der Julia Ross zu kennen, also kommt man auch in extreme Entzugserscheinungen und kommt eigentlich dann gar nicht so richtig davon los. Ja, genau. Und so wie auch im vorherigen Kapitel, gibt auch Julia Ross hier also auch so eine Palette von Hauptursachen an, also die zu diesem Mangel, also die dazu führen, dass diese Cuts nicht so richtig arbeiten. Das ist zum einen genetisch bedingt, dass zum Beispiel Dopamin kann also nicht gut also programmiert sein. Und dann ist halt die Stimmung, wie auch immer, also dann kommt das zu diesen Auswirkungen. Aber es lässt sich trotz alledem, auch wenn das genetisch bedingt ist, also mit diesen Nährstoffen beheben. Also derjenige, der das entdeckt hat, also Kenneth Blum, diesen genetischen Defekt, der hat auch herausgefunden, dass Tyrosin, also allgemein, also egal, ob das genetisch bedingt ist oder nicht, also da Abhilfe schaffen kann. und dass es diese Symptome mildern kann oder es dann sogar letztendlich dann also geheilt wird. Aber eben, also Julia Ross betont aber auch, also dass es Tyrosin oft also noch mit anderen also Ergänzungsmitteln und vor allem mit der Ernährung zusammen ist. Ja, genau. Dann das nächste ist also Stress. Ja, Stress kann eben auch dafür sorgen, dass wenn also da nicht genügend produziert wird, dass es dann also dass die Reserven dann umso schneller ausgelaugt sind und dementsprechend ausgelaugt, ausgebrannt fühlt man sich dann auch und dann braucht man eben, also hat man mehr so einen Bedarf dann wieder nach diesen Aufputschmitteln. Und genau, dann der nächste, also sehr, sehr wichtige Punkt, also der jetzt schon mehrfach angesprochen wurde, also das ist die Ernährung, dass vor allem also kohlenhydratreiche, kalorienarme Ernährung, also diese, also das begünstigt, dass es nicht so viel, also Dopamin, also Adrenalin und Noradrenalin gebildet werden können, weil diese Nahrung auch diese wichtige, die dafür wichtige Aminosäure Tyrosin nicht enthält. Also wenn die Leute, also wenn man eben Brot isst, also Milchprodukte, ganz viel so mit Zucker, dann und man lässt eben, also man oder man ernährt sich auch vegetarisch oder vegan, ist dann eben halt auch also diese wichtigen Sachen nicht, also wo das Tyrosin drinne ist, also wie zum Beispiel Fisch, Eier, also auch ein Rind ist, in Rindfleisch ist ja glaube ich das Tyrosin auch drinne. Ja, und genau, und ja. Ja, und diese Kohlenhydrate, also die torpedieren, also die Wirkung, also der Aminosäuren, also die, also beispielsweise, wenn man jetzt Zucker isst und Fleisch dazu, also dann bewirken die Kohlenhydrate, also dass das nicht richtig wirkt oder auch zum Beispiel Gluten, also es bewirkt halt auch, dass es nicht richtig aufgenommen wird. Ja, und auch Soja wurde auch schon genannt. Also dass das eher nicht so förderlich ist. Also das hemmt die Umwandlung, also von Tyrosin in diese Cards. Ja, und viele Aminosäuren müssen auch erstmal zur Reparatur und Stärkung von Muskeln verwendet werden. Also wenn sie dann zugeführt werden und dann also gelangen nur also ganz wenig Prozent, also nur 2% davon ins Gehirn. Ja, und weitere wichtige Nährstoffe, die also auch also wichtig sind, also für diese Produktion von diesen Cards, sind also B-Vitamine, Vitamin C, Magnesium, Vitamin D und so weiter. Das ja, das bleibt also in der konventionellen Nahrung auch außen vor. Ja, ein weiterer Punkt, das ist also zu wenig Bewegung. Also beispielsweise, wenn man viel sitzt und also wenig rausgeht und also nicht so viel Sport macht oder läuft oder wie auch immer sich bewegt, dann ja, also dann bleibt diese Cut-Produktion auch niedrig. Aber wenn man ganz klein anfängt, beispielsweise regelmäßig rausgeht, einfach erstmal eine Runde, also durch den Park läuft oder irgendwas beginnt, also womit man sich wohlfühlt, und wozu man sich motivieren kann, wirklich erstmal ganz klein, dann fängt der Cut-Spiegel also so langsam an zu steigen. Und wenn man das dann so über Wochen macht, also dann kommen mehr Cuts hinzu und dadurch wächst auch die Motivation, also mehr zu tun, also sich mehr zu bewegen. Ja, und ein weiterer Punkt sind Sexualhormone. Zum Beispiel also Östrogen, Progesteron und Testosteron. Also die wirken im Gehirn gut mit den Cuts zusammen. Und eine fehlende Anregung, also von Cuts durch Östrogenmangel, also bewirkt auch diese Depression, also die sie als Bla-Depression bezeichnet. Ja, und bei beiden Geschlechtern kann also der Spiegel, also von Östrogen und Testosteron, also stark abfallen, also bei den Frauen vor allem, also vor den weiblichen Wechseljahren. Und Ja, und bei den Männern eben auch, also zu verschiedenen Zeitpunkten. Sie haben zum Beispiel auch also Männer in ihrer Klinik gehabt, also die Julia Ross und ihre Kollegen, also wo das dann auch schon also in der Pubertät der Fall gewesen ist. Ja, genau. Und ja, also Julia Ross rät, den Hormonspiegel untersuchen zu lassen, wenn man also wenn über dem 40. Lebensjahr, also neben Stimmungsproblemen, also vor allem Probleme, also wie also bei den Frauen, also solche Sachen wie Endometriose, die Menstruation wird unregelmäßiger und das und wenn bei den Männern Prostatabeschwerden hinzukommen. Und da empfiehlt sie die Methode des Speicheltests. Ja, und diese Blattdepression, also die hängt auch mit, also laut Julia Ross, mit ADHS zusammen, also auch diese Aufmerksamkeitsdefizitsstörung, dass eben Konzentration, also dass die nicht so gut ist und dass das eben auch also durch das Tyrosin abgemildert werden kann, also durch andere Nahrungsergänzungsmittel, also wo ich dann wenig später drauf zu sprechen komme. Also eine nicht so gut laufende Nebennieren und Schilddrüsenfunktion, also die können da auch mit reinspielen. Genau, das sind so diese Symptome. Diese Komponenten, die das mit begünstigen. Ja, genau. Und sie empfiehlt da,
Nee, ich wollte nur sagen, dass Tyrosin ganz wichtig ist für die Schilddrüse, weil der wird benötigt, um diese Schilddrüsenhormone zu produzieren, also T3 und T4. Deswegen ist das eine ziemlich gute Aminosäure, also für mehr Energie und so weiter, um quasi die Schilddrüse auf Trab zu bringen.
Genau, und da ist ja dieses T3 und T4, also T4, das heißt auch so, weil da also diese Zahlen, die stehen also für die Jodmoleküle, also die daran angeschlossen sind, an diese Aminosäuren. Und dadurch kommt das T3 und das T4 zustande. Genau. Ja, also wegen diesen ADHS-Symptomen empfiehlt sie also auch Lichttherapie. Beispielsweise ist das Tageslicht ist am besten dafür, also egal zu welcher Jahreszeit. Auch deswegen ist es ganz gut, dann viel draußen zu sein, auch sich dann auch am besten draußen zu bewegen. Und ja, sie sagte auch noch was zu, also wie man das Untersuchung und genau zu Medikamenten. Ja, also viele Leute mit ADHS, die nehmen auch also Ritalin oder Adderall ein, aber und falls diese Medikamente wirklich unbedingt also gebraucht werden, empfiehlt sie, also dass man vor dem Schlaf Tryptophan einnimmt, weil das eine bessere Nachtruhe gewährleistet und tagsüber GABA. Also weil das dann nicht so benommen machen würde, also wie das bei Tryptophan oder auch 5-HTP tagsüber der Fall wäre. Und wenn man allerdings dann also mit mehr Tyrosin und Nahrungsergänzungsmitteln, also wenn man das so nach und nach zuführt, dann also dann führt das zumindest also der Erfahrung von Julia Ross nach dazu, dass die Medikamente dann auf lange Sicht nicht mehr gebraucht werden. Ja, und weitere Sachen, also zu diesem ADHS, sagt sie noch dazu, dass also neben Ernährungsumstellung und Zusatzstoffen wegzulassen und Lichttherapie, also dass eben die Nutzung von Computer, Fernsehen und Handy am besten einzuschränken ist und wie auch also die Jessica schon gesagt hat, also das abends vor dem zu Bett gehen vor allem, und dass also auf Schwermetalle, also dass auch unbedingt auf Schwermetalle getestet werden sollte, also vor allem Quecksilber und Blei, und dass die dann schonend ausgeleitet werden müssen. Und dann sollte man auch schauen, also ob es vergangene oder akute Kopfverletzungen gibt, ob da mal irgendwas passiert ist, auch in der Vergangenheit, und dass man das mit Osteopathie oder Kraniosakraltherapie behandeln kann. Und dann nennt sie weiterhin noch also Biofeedback und Neurofeedback. Also dass über diese Methoden können also gute Ergebnisse langfristig erzielt werden. Oder dass auch also ein Phospholipidmangel, dass der ebenfalls in dieses Krankheitsbild mit reinspielen kann. Und dass dem, also über Lecithin-Ergänzungsmittel abzuhelfen ist. Ja, und dann nennen sie eben auch noch, also das, also wieder die Nebennierenfehlfunktion ist zu testen und zu behandeln, oder auch die Schilddrüsenfehlfunktion. Ja.
Ich glaube, was noch ganz wichtig ist diese Omega-3-Fettsäuren, also hauptsächlich aus Fischöl. Weil diese ganzen Fettsäuren können quasi das Gehirn ins Gleichgewicht bringen und diese Katzproduktion um 40% steigen. Also besonders im Winter ist das wichtig.
Ja. Genau, also da kommt sie, also im Winter.
Genau, besonders im Winter.
Ja. Genau, da kommt sie auch noch drauf. Also dass das, also neben den weiteren, also Nahrungsergänzungsmitteln, also die das, also die auch diese Produktion ankurbeln können, dass man sich dann besser fühlt. Ja. Ja, und sie geht auch recht ausführlich dann auf dieses Tyrosin ein. Weil das ist auch der einzigste Rohstoff, aus dem das Gehirn also Dopamin, Adrenalin und Noradrenalin überhaupt herstellen kann. Also da gibt es keine anderen, aus denen das gewonnen werden kann. Und dieses Tyrosin wird nicht nur vom Gehirn, sondern auch von der Nebenniere gebraucht. Also damit der Körper also stressresistenter wird. Also dass er dann diese Kampf- oder Fluchtantwort vorbereiten kann. Ja, und wo das vorkommt, das ist schon gesagt worden, also hauptsächlich wirklich also in Fleischprodukten und in Eiern. Ja, da wurden auch Studien dazu durchgeführt, also zu Tyrosin, und dass die wirklich diese Katz dramatisch ansteigern lassen. Dadurch wird also Stress gemindert, Depression, Konzentration, Aufmerksamkeit nebenzu. Also die Autorin schildert hier also den dramatischen Fall eines jungen Mannes, also der einen ganz besonders schweren Fall von apathischer Depression darstellte. Und bei ihm brauchte es nur eine ganz geringe Gabe von Tyrosin, also damit er ganz schnell also so also gesprächiger und offener wurde und seine Symptome sich besserten. Also zuvor war er ganz lange in Psychotherapie gewesen, aber das hatte in seinem Falle nichts gebracht. Ganz einfach, weil also die richtige Ursache nicht angegangen wurde. Ja, und durch das Tyrosin wurde er weniger apathisch und er hatte mehr Energie. Und das wirkte sich dann also auch im Nachhinein dann so also auf sein Leben sehr positiv aus. Ja, in diesem Zusammenhang erwähnt sie auch, dass also manche Menschen genetisch bedingt weniger Tyrosin brauchen als andere. Also dieser junge Mann, also der so gut darauf angesprochen hat, also der war, der hat uramerikanische, also indianische Wurzeln. Und also die haben ein Gen, also was also dazu geführt hatten, dass einfach also Nährstoffe also besser aufgenommen werden konnten, auch wenn Nahrung zum Beispiel nicht so gut vorhanden war. Dann hat ihnen das geholfen, dass die also mehr Nährstoffe zuführen konnten und dadurch also einen länger reichenden Vorrat hatten. Mhm. Ja, und europäische Menschen, die benötigen also dann also weniger Tyrosin oder Verzeihung, die können weniger Tyrosin verarbeiten, also brauchen deshalb mehr. Ja, danke. Genau, und weitere, also das Tyrosin, das bewirkt außerdem, also dass der Stress, also der Stress wird vermindert, also weil einfach die Stressantwort insgesamt, also die Reaktion wird auf den Stress wird besser, also die Resilienz steigt an, dass man widerstandsfähiger wird. Und da Tyrosin auch also eine wichtige Komponente, also eine Endorphingruppe ist, also dadurch kommt es zu mehr, dass man mehr Freude empfindet und also leistungsfähiger ist und insgesamt sich besser fühlt. Ja, und den Gebrauch von Tyrosin gibt sie an, dass man also mit einer Kapsel pro Tag beginnt, also von 500 Milligramm, am besten sofort nach dem Aufstehen, also beziehungsweise also vor dem Frühstück oder Kaffee, weil dann könnte man feststellen, dass man den Kaffee dann gar nicht mehr braucht. Und die Wirkung, die tritt meistens nach 10 Minuten ein. Und sie sagt, falls es nach 30 Minuten keine Verbesserung gibt, dann ist es nötig, eine zweite Kapsel zu nehmen. Und eben so lange das zu machen, also bis also die Wirkung dann, also zumindest also bis zu einer dritten Kapsel, die Wirkung dann eintritt. Und wenn die Wirkung dann immer noch nicht eintritt, dann muss man Ausschau halten, also nach weiteren Ergänzungen. Ja, das sind zum Beispiel also die Aminosäure Phenylalanin. Die ist in eiweißreichen Nahrungsmitteln enthalten, sind eben auch Eier und Fleisch. Und dieses Phenylalanin, das ist eine Aminosäure, die bei Bedarf im Körper in Tyrosin umgewandelt wird. Das ist dann sozusagen ein Umweg zu dem Tyrosin. Dass der Körper wahrscheinlich darauf mehr anspricht.
Ich glaube, dazu sagt dann Siggi auch noch was zu diesem speziellen Thema.
Mhm. Okay.
Zur Umwandlung.
Gut. Ja. Genau, und der Siggi hat ja auch also Omega-3-Fischöl schon genannt. Und daneben sind also weiteres Vitamin B6 gut. Also sie empfiehlt also überhaupt so als Basis also Multivitamin- und B-Komplex-Präparate zu nehmen. Also wo dann auch also Vitamin B6 schon auch enthalten sein können, aber dass man das dann noch zusätzlich extra noch hinzufügt. Vitamin D. Also Vitamin D ist, das wissen wahrscheinlich viele Leute nicht, es ist ein Hormon in Wahrheit. Und das kann also die Umwandlung von Tyrosin in Katz.
Was wären die wichtigsten Stoffe, die man nehmen sollte? Also wie ich jetzt gehört habe, ist auf jeden Fall Fischöl ganz wichtig, oder?
Ja, das ist auch im Basisplan Fischöl, mit drin.
Okay.
Ja. Am besten fermentiertes. Genau.
Aha, okay.
Ja, und Vitamin D ist wichtig. Das kann man auch wieder durch draußen sein, durch Sonnenlicht bekommen. Das kriegt man auch viel. Dann Pykogenol und OPC. Das ist aus Kieferrinden und Traubenkernen, ist das so ein Extrakt. Und auch dieses, was der Luke vorhin schon gesagt hat, dieses SAMe.
Okay.
Ja. Genau, da denke ich, da brauche ich da auch nichts weiter hinzuzufügen. Ja, optional ist, also als optionales nennt sie dieses GABA. Also davon sind 100 bis 500 Milligramm, also die man am besten unter der Zunge zergehen lässt und was dann den Kopf frei macht. Dann zusätzliches Vitamin B3, also so 50 bis 100 Milligramm täglich, also was zur Umwandlung dann von Tyrosin Katz dient, und DMAE oder so heißt das. Mhm. Genau, 50 bis 200 Milligramm, am besten nach dem Aufstehen und nachmittags zur Verbesserung der Konzentration und Gedächtnisleistung. Und die Julia Ross empfiehlt, diesen Katzspiegel messen zu lassen, also am besten über eine Untersuchung der Blutblättchen, weil jedes Katz also ganz eigenen Nährstoff braucht. Also um gut zu funktionieren. Das zum Beispiel wenn der Dopaminspiegel normal oder erhöht ist, dann gibt es einen weist das auf ein niedriges Noradrenalin hin.
Mhm. Aber ich denke mal, dazu können Sie dann der Leser auch nochmal das Buch zu Gemüte nehmen und einfach gucken, okay, das brauche ich ganz genau und das soll er dann unternehmen, dass man da, ja, dass dort das dann ganz genau nachlesen kann. Weil da gibt es auch immer zu jedem Kapitel vielleicht für unsere Zuhörer immer noch so einen Übersichtsplan und auch diesen Masterplan, da kommen wir dann noch kurz zu sprechen, dass dann, okay, das sollte nehmen zu dieser Uhrzeit ungefähr und dann ist halt auch viel experimentieren oder halt natürlich auch einen Arzt zu fragen, ist das jetzt gut, ist es nicht gut und so weiter. Okay, würde ich sagen, jetzt hat man gerade den Typen von Antriebslosigkeit und jetzt kommen wir zu den Typen, der zu viel Stress hat und überhaupt nicht mehr zur Ruhe kommt, oder?
Genau.
Ja, sie nennt ja noch die Schilddrüse. Wie ist das eigentlich damit? Kommt das in anderen Kapitel auch noch vor?
Ja, da hat sie, glaube ich, ein extra Kapitel auch. Und das ist etwas, wo ich sage, dass vielleicht das doch ein bisschen speziell ist, wo dann diejenigen, die damit Probleme haben, nachlesen können.
Genau, das würde auch bei, also zumindest bei meinem Thema Schlaf auch mit vorkommen. Sie verweist da, wie Ingrid gerade gesagt hat, auf dieses Sonderkapitel, dass man da nochmal ganz genau nachschauen soll. Was ist da los, um diese Tests durchzuführen? Okay, Ingrid, würdest du weitermachen wollen mit den ganz gestressten Typen und wie die zur Ruhe kommen können?
Ja, klar, okay, also was bedeutet jetzt das Wort Stress für uns? Mhm. Wenn man dann an einem sofort drohenden Krieg, an den Druck vieler Termine, hohe Schulden, schmerzliche Scheidung oder ein Tod von jemandem sieht, ja, okay, das ist ein Teil, aber das ist heutzutage auch unter Umständen nur ein geringer Teil. Andere Sachen, die dann können damit auch noch dazu beitragen, wie man leicht übersieht. Also Stress, muss man auch sagen, ist jetzt nicht unbedingt was Schlimmes. Es ist etwas, was bei uns zum Leben dazugehört, aber wenn es zu viel wird, dann kann es auch uns überfordern. Hm. Also normalerweise unsere Stressreaktion war dafür vorgesehen, dass wenn dann irgendwie wilde Tiere kommen, der Säbelzahntiger, dass wir dann schnell mit Leitreaktion reagieren können und jetzt halt nicht so sehr dann, dass dann irgendwie wir dann versuchen, unser Leben mit Diäten oder durch einen Stress im Job oder Druck oder dann diese ganzen schönen Dinge, die wir jetzt halt mit unserem Fastfood oder Fertigessen mit dazu kriegen, zu verarbeiten, die auch dann einen guten Teil dazu beitragen, bei uns dann Stress zu verursachen. Also, was passiert dann, wenn wir den Stress haben? Also, wir haben da diese Nebennieren. Die sind dann wie kleine Golfbälle auf ihren Nieren im unteren Rücken. Und die helfen dazu, dass wir diesen Stress verarbeiten können. Zum Beispiel, wenn wir stressige Situation kommt, dann produzieren sie zuerst Adrenalin. Das ist das, was dann dafür sorgt, dass wir schnell unsere Sätze in die Büsche schlagen können. Und dann danach Cortisol, die dann dafür sorgt, dass die Adrenalin dann wieder unter Kontrolle kommt. Also ein länger anwirkendes Cortisol ist wichtig, dass wir uns wohlfühlen, besonders wenn wir an andauernden Stress sind. Also das Buch nennt dann also, dass zum Beispiel KZ-Häftlinge und Magersüchtige durch eine Substanz hat ihnen geholfen, dass sie dann überleben, diese ganzen Dinge. Okay, also wenn wir aber jetzt halt durch unser stressiges Leben, durch Überstunden, was auch immer, dann ständig Druck haben, dann kann dieses Adrenalin- und Cortisolspiegel zu hoch steigen. Und wenn es zu lange dauert, also auch der Cortisolspiegel zu niedrig sind, also werden. Und was auch ist, also unsere Ernährung, wenn wir sehr zuckerreich und eiweißarm und dann kohlenhydratreich, wie so modern gemeinhin empfohlen wird, kann auch dazu beitragen, dass dann bei uns der Stress steigt.
Ich wollte nur kurz anmerken, Ingrid, dass also es kann nicht nur an, also vielen Menschen ist es wahrscheinlich nicht bewusst, dass Stress kann auch unsere falsche Ernährung verursachen und vor allem irgendwelche Infektionen, weil für den Körper ist es derselbe Stress. Also das muss nicht etwas unbedingt also emotional sein oder etwas mit Arbeit zu tun haben oder mit Kollegen, sondern das kann auch komplett andere Gründe haben, die gar nicht so offensichtlich sind.
Also sie hatte da noch irgendwie weiter jetzt hat was darüber geschrieben, dass zum Beispiel Infektionen oder irgendwelche Eindringlinge, die man dann im Verdauungstrakt hat, also was auch immer dann man da so hat, Parasiten und ich denke, die können dazu beitragen, auch also Pilze und dergleichen.
Parasit im Bauch heißt Stress.
Die Parasiten im Bauch können zum Stress beitragen. Also sagen wir mal so, das ist ein ganz schöner Cocktail dazu. Also sagen wir mal, was sie dann empfiehlt, ist, dass man dann eine Ernährung umstellt auch, beziehungsweise dass man dann drei Mahlzeiten am Tag essen soll, die nicht länger als 5 Stunden auseinander liegen sollten. Möglicherweise auch Zwischenmahlzeiten. Man soll dann auf Proteine, Fette und Gemüse Wert legen. Also sagen wir mal so das, was wir bei den anderen Dingen auch schon besprochen haben. Und sie empfiehlt da, dass man dann auch auf gesüßte Speisen, raffinierte Stärke wie Maismehl und Koffein verzichten soll. Und dass man dann, also wenn man dann irgendwelche Allergien hat, zum Beispiel für Weizen und Milchprodukte, dass man auf diese Sachen dann komplett verzichten soll.
Und ich glaube, der Hintergrund von dieser Ernährungsweise ist auch, damit halt weniger Blutzuckerschwankungen entstehen, weil wenn es jetzt ein niedriger Blutzucker ist für einen Menschen, ist es auch wieder Stress zum Beispiel, so damit der Blutzucker stabiler ist und ja weniger Stress ausgelöst wird durch die Ernährung, wenn man jetzt sehr viel Zucker isst zum Beispiel. Steigt der Blutzucker an, man hat viel Energie und dann fällt er wieder ab und dann entsteht halt wieder die Stresssituation.
Für den und Körper. Vor allem auch damit diese ganzen Aminosäuren, zum Beispiel Taurin und Glycin, dass sie nicht ausgelagert werden. Also diese ganzen Aminosäuren, die so diese benötigt werden in solchen Fällen.
Okay, und was empfiehlt jetzt Julia Ross hier für ich sag jetzt mal ganz salopp, Mittelchen? Was könnte man jetzt nehmen, wenn man jetzt sehr gestresst ist? Man kann natürlich Ernährung umstellen. Was könnte man dann noch nehmen, um stressresistenter zu werden?
Sie empfiehlt GABA. 100 bis 500 Milligramm, 1 bis 3 Mal täglich zu oder zu ihren stressreichen Zeiten, üblicherweise am Nachmittag oder vor dem Schlafen gehen. Dann, wenn man kann es auch statt GABA, also mit einer Kombination von GABA und den Aminosäuren Taurin und Glycin versuchen, zum Beispiel, sie nennt da Trucom, oder auch das GABA-Kram, das man dann unter der Zunge sublingual abreicht, aber nicht zur Schlafenszeit. Und beim extrem hohen Cortisolspiegel da 1 bis 3 Mal täglich eine 1000 Milligramm Kapsel Phosphatidylserin und je nach Bedarf auch 150 Gramm Casein oder Lactium. Und um da bei Unruhe und Schlaflosigkeit Hilfe zu bekommen. Wenn man dann also großes Verlangen nach Süßen und Stärkehaltigen hat, um diese ganzen Schwankungen, die dann durch den Blutzuckerspiegel Glutamin 500 bis 1500 Milligramm frühmorgens, am Nachmittag und Vormittag und am Nachmittag und vor dem Schlafengehen. Insbesondere wenn man dazu neigt, nachts hungrig aufzuwachen. Chrom 200 Milligramm dreimal täglich zu den Nachmahlzeiten oder vor dem Schlafengehen. Und bei innerem Stress, also das ist dann das, was dann Luke gesagt hat, dann mit 5-HTP und Tryptophan oder auch Johanniskraut. Also das wäre dann das, was dann für Energie und Aufmerksamkeit. Da gibt es dann auch also Tyrosin, oder wenn man dann, man kann es auch mit einer Kräutermischung probieren, mit Schlafbeere oder Ginseng und so weiter. Okay, also das mit dem Sport, mein Ziel, man soll es nicht übertreiben, wenn man sich nach dem Training besser fühlt. Okay, aber wenn man sich müder fühlt, dann soll man vielleicht da ein bisschen kürzer treten und vielleicht dann mal mit leichten Gehen anfangen und dann sich steigern.
Okay.
Also es gibt da noch mehr zu sagen, insbesondere bei den Nebennieren und sowas. Da würde ich dann empfehlen, dass die Leser sich dann das Buch besorgen und sich da mal einlesen.
Genau. Ja, noch eine ganz kurze Warnung zu GABA. Also man sollte nicht übertreiben mit GABA und zum Beispiel nicht 700 oder 750 Milligramm nehmen, weil das kann einen Gegeneffekt haben, also es kommt zu Unruhe und Kurzatmigkeit. Mhm. Also das habe ich selbst erlebt und das ist schon ziemlich unangenehm. Mhm. Also man hat Gefühl, dass man buchstäblich erstickt.
Mhm. Nicht gut. Deswegen halt wirklich auch immer mit unsere Informationen ganz am Anfang wirklich erst Arzt fragen und sich alles ganz genau durchlesen.
Also am besten klein anfangen mit diesen 100 Milligramm von GABA-Calm sublingual, also unter der Zunge zergehen lassen. Und ja.
Und wichtig auch, wenn man dann gleich danach... Ja, Luke?
Nee, ich wollte nur sagen, also ich schreibe ja auch regelmäßig in dem Buch, sobald es einem irgendwie schlecht geht nach der Einnahme von einem dieser Mittel, sofort stoppen.
Ja. Okay, gut. Gehen wir weiter. Sigi, du hast schon das Wort ergriffen, vollkommen richtig.
Ja, also es geht um den vierten Typ, also nämlich, wenn bestimmte Menschen Endorphinmangel haben, das ist der sogenannte vierte Typ. Und die typischen Symptome sind, wenn zum Beispiel Menschen emotionale Intimität vermeiden oder Konfrontation mit anderen Menschen, mit Kollegen oder Trost in Schokolade oder anderen Nahrungsmittel suchen oder zum Beispiel Alkohol, Schmerzmittel, Drogen, Sex oder Beschäftigungen, wenn Menschen häufig weinen und zum Beispiel unnatürliche Traurigkeit erleben. Und ja, das sind die typischen Symptome und Menschen tendieren dazu, Alkohol, Marihuana, Schokolade oder irgendwelche süßen Speisen zu nehmen oder irgendwelche Glücksspiele zu spielen. Weil das alles natürlich Endorphin ausschütten deutlich steigert. Genau. Oder viele Menschen betreiben auch mit Sport. Also gemäßigt ist das schon gut, aber viele Menschen, zum Beispiel diese Marathonläufer, also das ist schon das ist schon ein bisschen übertrieben. Genau. Und wenn es so weitergeht mit diesen ganzen Aktivitäten oder süchtigen Nahrungsmitteln, dann steigt nur diese Tendenz, also diese Sucht nach diesen Substanzen oder Tätigkeiten. Genau, und dann die Autorin beschreibt, woher kommt dieser Endorphinmangel, und die häufigste Ursache ist natürlich wieder Stress. Also, wie gesagt, das kann Stress auch aus der Umgebung sein, bei der Arbeit, bei eigenen Partnern, oder es kann auch eine Infektion sein oder irgendwelche Erkrankungen, Also alles, was nicht so offensichtlich ist. Und zum Beispiel jedes Mal, wenn Menschen wütend, verletzt oder verängstigt oder aufgeregt werden, das benötigt jedes Mal eine ziemlich große Menge an Endorphinen. Also das heißt, diese Vorräte, die werden einfach ausgeschöpft.
Und können die dann auch wieder nachgebildet werden oder ist es dann das Problem?
Ja. Also sie empfiehlt vor allem also die richtige proteinreiche Ernährung. Mhm. Das haben wir schon mal angesprochen, weil die ganzen Aminosäuren, die wir jetzt extra nehmen müssen, die sind schon da in, okay. In diesem Kost. Und natürlich Insulinspiegel muss stabil sein, damit diese Aminosäuren auch richtig verwertet werden. Mhm. Und ja, ich würde auf jeden Fall damit anfangen. Und sie empfiehlt auch ein paar Aminosäuren. Das ist so eine Zweierkombination. Sie nennt das DLPA. Und DLPA ist ein Teil, das ist eine von 15 grundlegenden Aminosäuren, die zur Bildung von Endorphinen im Gehirn benutzt werden. Ja, und das hilft natürlich auch bei Depressionen. Also dadurch, dass diese Endorphine gebildet werden und sie empfiehlt, morgens ein paar Kapseln, DLPA-Kapseln zu nehmen, also gleich nach dem Aufstehen und dann halt im Laufe des Tages, aber nicht nach 15 Uhr, weil das kann ziemlich aufputschend wirken. Genau, und sie empfiehlt auch generell, also es gibt ja 22 verschiedene Aminosäuren, und davon 9 sind essentiell. Und es gibt auch viele Präparate, die bestimmte Aminosäuren enthalten. Und sie empfiehlt ein Präparat, das alle 9 essentiellen Aminosäuren enthält. Genau, weil viele Aminosäuren können nur gemeinsam verwertet werden. Ja, und sie empfiehlt zusätzlich auch, also zusätzlich zu 5-HTP oder Tryptophan, also sie empfiehlt das quasi mit 5-HTP und Tryptophan zu kombinieren. Laut Studien kann die Wirkung viel schneller erzielt werden, also wenn man das Ganze kombiniert. Und natürlich kommen da B-Vitamine, ganz wichtig für die Nerven, Magnesium, Vitamin C, wieder Omega-3, Fettsäuren und ja, genau, dann sagt sie ein paar Wörter zu Schokolade. Also
Schokolade ist gut.
Nee,
naja.
Ist gar nicht gut. Also ich habe früher auch selbst viel zu Schokolade tendiert und zu ziemlich größeren Portionen, auch wenn sie ziemlich zuckerfrei waren. Also sie listet auf 5 drogenähnliche Substanzen, die in Schokolade enthalten sind, also das ist Theobromin, Koffein, Salsinol, PA und Anandamid. Und das letzte ist eine Substanz, die im Gehirn ähnlich wie Marihuana wirkt. Und viele Menschen tendieren dazu und ja, das ist nur eine kurzfristige Lösung. Also wichtig ist halt, Nahrung zu umstellen und zusätzlich diese Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen.
Also ist Schokolade kein Seelenfutter, so wie ich höre.
Leider nicht.
Okay. Ja, wie sieht es da aus, wenn man Schokolade zu sich nimmt, die wenig Kohlenhydrate hat? Geht es oder ist das?
Ich glaube eher nicht.
Ist es ja, jetzt doch, komplett draußen? Doch,
wenn du die 99-prozentige oder 100-prozentige isst.
Ah ja.
Ja, das ist dann keine Milch drin und da ist dann kaum.
Ja, aber das ist ja genau die Sache. Wenn du sogar 99er Schokolade nimmst, das enthält immer noch diese opiatähnliche Substanzen. Ja. Also das ist nicht nur Zucker oder Milch.
Schade.
Weil man versucht sich ja Dinge dann manchmal halt auch schön zu reden.
Ja, das habe ich eigentlich gar nicht versucht damit.
Naja. Okay. Tja.
Aber es schmeckt halt gut.
Ja.
Okay. Aber naja, also viele Sachen, die gut schmecken, sind halt eben nicht ganz so gut.
Sigi, hast du noch was Wichtiges zu deinen?
Nee, ich glaube, das war's.
Okay, da wird man weitergehen zu... Genau, natürliche Alternativen zu Antidepressiva. Weil wir hatten ja schon gehört, dass wir halt mit 5-HTP das gleich wirksam mit Prozac war zum Beispiel und was
ja, genau, sie hatten spezielles Kapitel über Antidepressiva und sie erklärt auch gut, warum heute in unserer, vor allem in unserer westlichen Gesellschaft, das verbreitet ist, dass die Leute zu Antidepressiva greifen. Und das haben wir auch vorher in den anderen Kapitel von den anderen Leuten mitbekommen, dass eben dieser Mangel herrscht in der Ernährung, was dazu führt, dass im Gehirn weniger dieser Neurotransmitter produziert werden. Und diese Antidepressiva nennt man selektive Wiederaufnahmehemmer und kurz ausgesprochen SSRI. Und zu diesen gibt es auch viele Studien, die meistens aber außerhalb der Medikamentenindustrie durchgeführt wurden, die zeigen, dass sie relativ gravierende Nebeneffekte haben können und vor allem nach der 6-Wochen-Periode, die die Pharmaindustrie zwar angibt, dass sie innerhalb von, nee, ich glaube, waren das 6 Wochen oder waren das 6 Monate?
6 Wochen.
Sechs Wochen, genau. Also die Pharmaindustrie ist nur dazu, die darf nur oder macht das aus ihrem eigenen Interesse heraus, teste diese ganzen Medikamente wie Ritalin, wie Prozac und wie sie alle heißen, eben nur für diese 6 Wochen und die meisten wissen halt nicht, was nach diesen 6 Wochen passiert, weil es dazu wenige Studien gibt. Aber die Studien, die es gibt, deuten eindeutig darauf hin, dass viele dieser Mittel, wenn sie wirken, nur kurzfristig wirken und dann später dazu führen, zumindest bei einigen Patienten, dass die Symptome sogar noch schlimmer werden, als sie am Anfang waren. Und ja, ich werde jetzt nicht die ganzen Studien hier aufführen, das beschreibt sie ja gut im Buch. Mhm. Und auf jeden Fall gibt es da dafür auch eine Möglichkeit für Leute, die jetzt zum Beispiel diese Medikamente zu sich nehmen. Sagt sie auch im Speziellen, dass man darauf achten sollte, dass die Medikamente also nicht von sich aus einfach sofort abgesetzt werden sollten, sondern wichtig mit dem Arzt abgesprochen werden vorher, weil sie eben diese gravierenden Nebeneffekte haben können, wie Selbstmordgefahr und Aggressivität und diese ganzen Symptome, die sie da auch auflistet. Und sollte man also diese Medikamente im Moment zu sich nehmen, soll man darauf achten, dass man einen Arzt mit hinzuzieht zu dieser Ernährungstherapie und zu diesen Ergänzungsmitteln und wenn möglich vielleicht auch einen Arzt, der für diese Ernährungsergänzungsmittel offen ist, die hier empfohlen werden. Denn wie gesagt, es können schwere Nebenwirkungen auftreten. Und im Buch beschreibt sie dann auch, ich werde das jetzt nicht hier im Detail aufbröseln, aber das können Sie ja nachlesen, welche Schritte man unternehmen kann, damit die Symptome, die auftreten, wenn man von den Antidepressiva runterkommen will, lindern, dass man sie lindern kann. Und dazu sind eben auch diese Nahrungsergänzungsmittel, die wir vorhin schon erwähnt haben, eingesetzt worden von ihr und das auch ziemlich erfolgreich. Also gerade im Kapitel 4, das was Luke, glaube ich, erwähnt hat, die 5-HTP, das Nahrungsergänzungsmittel und je nachdem, wie man es halt verträgt, ob dann Tryptophan oder Johanniskraut. Dazu hat sie dann auch noch eine spezielle Liste aufgestellt, wie man das dann durchführen kann. Und da sind eben diese ganzen Ernährungsergänzungsmittel, die wir schon besprochen haben, der zentrale Bestandteil, um davon loszubekommen. Und dann gibt es natürlich noch die Leute, die sich vielleicht jetzt in einer Situation befinden, in denen sie depressiv sind oder Angststörungen haben und sich überlegen, ob sie zu diesen Antidepressiva greifen wollen oder ob es da vielleicht andere Möglichkeiten gibt. Und dazu schreibt sie dann, hat sie auch einen speziellen Unterbereich, der dann erklärt, wie man da vorgehen kann, also wenn man die Medikamente im Moment nicht nimmt. Und einige Studien haben dann halt auch herausgefunden, dass diese Therapie genauso gut wirken kann als diese Antidepressiva und eben wie zuvor auch schon erwähnt von Luke und den anderen fast keine Nebenwirkungen.
Wo das Placebo produziert. Mehr Nebenwirkung hatte als
Genau. Also. Um es zusammenzufassen, wenn man die Medikamente zu sich nehmen sollte im Moment, dann sollte man vielleicht überlegen, ob man das Buch liest und ob man vielleicht zu den anderen Nahrungsergänzungsmitteln greifen sollte, zusammen mit dem Arzt natürlich, um vielleicht davon loszubekommen und vielleicht sogar bessere Wirkungen zu erzielen als mit den Antidepressiva selbst.
Dazu noch eines, mir ist gerade eingefallen, dass du die Ärzte erwähnt hast, dass man einen offenen Arzt findet. Wir haben auf SOT einen Artikel, der heißt Paleo-Ärzte in Deutschland. Das können die Zuhörer sich ja mal anschauen, den Artikel, weil in verschiedenen Bundesländern gibt es Ärzte, die sich mit neuerer Forschung beschäftigt haben im Sinne von Ernährung und vielleicht findet man unter diesen eben auch solche, die sich auskennen mit Mood Cure, ja, was ja mittlerweile auf dem deutschen Markt ist.
Ja.
Ja, auf jeden Fall gute Idee. Gut, und es ist schon ziemlich erstaunlich, dass halt einfach natürliches Mittel besser wirkt als die ganze Pharmaindustrie. Aber wen wundert es eigentlich heutzutage?
Da wundert nichts mehr.
Ja, das ist halt, was wir halt auch schon mehrmals hatten, einfach ja Wissen anzueignen, einfach Bücher lesen und sich informieren im Netz. Es gibt natürlich auch viele Fehlinformationen, aber sich selber halt immer eine Meinung bilden. Es gibt immer noch Alternativen, die man halt ja anstreben kann. Okay, gut. Jetzt habe ich noch kurz was zu sagen zum Thema Schlaf. Der Luke hatte das am Anfang schon mit angesprochen, dass er 80% Serotoninmangel haben und das heißt auch, dass 80% der Leute Schlafprobleme haben. Und da ist natürlich die Frage, was kann denn helfen, um den Schlaf besser zu machen und was führt denn überhaupt zu schlechtem Schlaf? Ja, zum einen hatten wir auch schon gehabt Stress, Serotoninmangel und insgesamt hängt halt die Gemütslage und der Schlaf hängen miteinander zusammen. Dann natürlich ja zum Stress, dass man überhaupt nicht einschlafen kann, das macht sich ständig Gedanken, man kommt überhaupt nicht mehr zur Ruhe und idealerweise sollte man circa 8 Stunden schlafen oder besser Schlaf ist in 8 Stunden Länge und idealerweise von 22 bis 6 Uhr morgens. Natürlich gehen fast alle arbeiten und daher steht man noch etwas zeitiger auf. Genau, und das wurde vor uns auch schon genannt, halt gerade das Schlafhormon ist das sogenannte Melatonin und das bildet sich halt, nachdem die Sonne untergegangen ist. Das heißt, man sollte dann halt nicht mehr, oder vielleicht kennt das jeder von euch, ich kenne es zum Beispiel bei mir, wenn ich am Abend irgendwo bin und dann ist richtig helles Licht, wird man auf einmal munterer. Und das ist eigentlich nur Kunstlicht. Und das ist auch einfach sehr entscheidend, dass unser Kunstlicht heutzutage, wir haben Bildschirme, wir haben dort Licht, da Licht, überall Licht, dass wir ja dadurch einfach total beeinflusst werden durch das Kunstlicht.
Ja, da werden diese zirkadischen Rhythmen
verstört. Weil die Elektrizität gibt es noch nicht so lange wie den Menschen und die Evolution ist natürlich ein bisschen stärker. Mir ist es selber damals passiert, da war ich selber halt habe ich auf dem Land gewohnt und die haben total alternativ gewohnt, die hatten nur Solarstrom und da habe ich selber gemerkt, ja, wenn es dunkel wird, wurde man wirklich müde und dann ist man ins Bett gegangen, weil Solarenergie war nicht so hell oder man hatte nur keine Katzen und dann ist man einfach schlafen gegangen. Dann ist man einfach schlafen gegangen, sobald es dunkel wurde. Oder man wurde einfach müde. Und es sollte das Hauptziel sein. Wie gesagt, heutzutage ist es einfach sehr schwierig und mit so verschiedenen Mitteln, dass man entweder mehr, gut, Kerzen ist einfach unpraktisch leider, dass man entweder die Bildschirme ein bisschen dimmt, da gibt es ja dieses sogenannte Programm F-Lux, das ist mehr Rotstrahlung vorhanden, ist nicht diese grobe Blaustrahlung. Und was gibt's noch? Was kann man noch machen?
Diese Blaulichtbrille.
Blaulichtbrille zum Beispiel, ja,
gibt's ja auch. Habe ich ausprobiert und scheint ziemlich zu funktionieren. Also,
ja. Also die Augen werden einfach nicht so müde und
ja.
Das hat schon einen Effekt.
Ja, echt interessant. Also es sieht so komisch aus, wenn man mit so einem Sonnenpulli am Abend
rum. Nee, das sieht cool aus.
Okay.
Das
genau. Na gut, das kann man ja mit sich selber ausmachen. Yeah. Nee, aber es scheint wirklich zu helfen, diese Brillen. Und ja, dann gibt es natürlich das große Thema der Nachteulen. Und ja, die Julia Ross beschreibt selber, wenn Nachteulen, dass die höchstwahrscheinlich auch alle Schlafprobleme haben. Oder auch eher Probleme haben, leider eben. Dass man denkt, ja, dir geht's super, aber denen geht's eigentlich nicht so gut. Darauf weist sie halt nochmal explizit hin. Und was vor uns auch genannt wurde, um vielleicht kurz zu den Hilfsmitteln noch zu kommen, ist halt dieses 5-HTB. Und da meinte der Sergei auch vor uns, aus den Serotonin wird dann auch das Melatonin gebildet, wenn sich halt das Licht am Abend dann nach unten geht, also weniger Blaulicht. Genau, und dann... ja, ich glaube, die meisten Menschen haben halt einfach Probleme, oder die meisten, die Probleme haben, sind halt leider die Nachtschicht machen müssen. Und bei denen ist natürlich der ganze Tag im wahrsten Sinne des Wortes auf den Kopf gestellt. Und da empfiehlt sie halt auch, am ehesten Melatonin zu nehmen, was wir vor uns hatten, und halt auch so zum Beispiel einen Tageslichtwecker, dass man mit Kunst, einer Kunstsonne, sage ich mal, halt auch aufwacht am Ende. Genau. Und dann hat sie noch kurz behandelt, was verhindert halt Melatonin oder dass es überhaupt gebildet wird. Es hat Koffein, Alkohol, Schokolade, Aspirin und auch einige Antidepressiva nennt sie hier noch. Und halt, ja, auch elektrische Strahlung nennt sie, Heizdecken zum Beispiel und natürlich auch das Licht an sich. Genau, und dann gibt es noch andere Faktoren, die es natürlich auch noch beeinflussen können, aber das kann dann jeder bei Interesse nochmal durchlesen, was ist jetzt wirklich wichtig. Sexuelle Hormone nennt sie noch, Schilddrüsenprobleme, was wir auch schon kurz hatten. Ach so, und vielleicht noch ein wichtiger Punkt, gerade an die Schnarcher von uns. da beschreibt sie halt, dass halt Serotoninmangel hauptsächlich dafür verantwortlich ist und halt auch diese Schlafapnoe, dass man halt keine Luft mehr bekommt und dieses 5-HTP beeinflusst auch in irgendeiner Weise die Lunge und dass man besser schlafen kann.
Interessant.
Gut, selber an sich kann man das leider nicht beobachten, da braucht man immer noch jemand anderen, der es dann beurteilen kann, ob das besser wurde, aber zumindest nach ihr.
Ja. Wenn man nicht mehr selbst aufwacht vom Schnarchen.
Ja. Das wäre
aber man merkt es halt nicht, wenn man selbst aufwacht vom Schnarchen, gell?
Dann denkt man, hör, da war doch
irgendwas. Ja, irgendwas war doch da.
Genau, und was sie auch noch erwähnt, ist vielleicht ganz wichtig, wir hatten es auch schon kurz erwähnt, sind vor allen Dingen halt Drogengebrauch, sei es halt Alkohol, sei es auch Kiffen und alle anderen Drogen, dass die halt auch Schlaf beeinflussen. Marihuana beschreibt sie, blockiert den REM-Schlaf vollkommen. Also das heißt...
Den Tiefschlaf, oder? Mhm.
Ja, und Alkohol wacht man nachts auf. Und wo sie halt auch meinte, ja, man sollte 6 Stunden wirklich durchschlafen, ohne dass man auf Toilette rennen muss zum Beispiel. Ach so, und vielleicht noch ganz allgemein, es gibt halt auch verschiedene Schlafphasen. Der Schlaf hat noch 2 wichtige Funktionen, das ist zum Beispiel die Regeneration des Körpers an sich. Beschreibt sie es, glaube ich, von 22 bis 6 Uhr, bis 2 Uhr, wo sich der Körper erholt. Danach soll diese REM-Phase einsetzen, wo eher die psychologische Reinigung stattfindet.
Und in der ersten Phase sind auch die Träume, oder?
Ja, nee, ich glaube eher in der zweiten
Phase.
Und diese Phasen wechseln sich dann auch mehrmals ab und dann noch kürzer am Ende. Also, ja.
Okay.
Ja. Genau, ja, das wäre es jetzt zum Thema Schlaf. Ganz wichtig auf jeden Fall. Und ja, dass man halt auch zum Beispiel mit der Ernährung und halt, was man halt zu sich nimmt, auch sehr viel beeinflussen kann. Und halt 5-HTP wieder ganz wichtig ist. Okay, ja, da würde ich weiterleiten. Das müsste, glaube ich, unser letztes Thema sein. Zu ernährungstherapeutischen Rehabilitation. Oh Gott, hört sich schon mal sehr kompliziert an. Ist es auch so kompliziert, Michi?
Naja, nicht so kompliziert, nein.
Okay.
Also in dem Kapitel, die Autorin gibt die gibt Schlüssel zur erfolgreichen Suchtbekämpfung. Es ist ja so, dass Menschen, die von Stimmungsstörungen her leiden, auch oft zu Drogen greifen, also auch harte Drogen, Alkohol und harte Drogen wie Amphetamine oder Kokain. Und die Drogen sind eigentlich nur eine Zufluchtsstätte wegen diesen unechten Stimmungen, die wir am Beginn schon erwähnt haben. Also es gibt eine fehlende Balance im Gehirn und die Drogen stellen diese Balance dann wieder her. Es geht aber nicht nur um harte Drogen, sondern viele Menschen haben am Morgen Probleme, in Schwung zu kommen. Menschen fehlt dann natürlich Elan, wo man eine gute Konzentration erreichen kann. Leute leiden unter Stress, haben Ängste oder Schlaflosigkeit und haben oft keine Freude im Alltag. Und auch diese Gründe veranlassen Menschen dazu, Drogen zu nehmen. Und unter Drogen, unter Anführungszeichen, kann auch natürlich Kaffee, Tabak, Energy Drinks, auch andere Medikamente fallen, wie zum Beispiel Allergiemedikamente, die manche Menschen nehmen, um sich selber zu beruhigen. Und wenn man praktisch ohne solche Stoffe nicht mehr leben kann, ja, weil das einfach den ganzen Alltag schon ausmacht, dann haben die ganzen Strategien, die wir schon gehört haben, also die Ernährungsumstellung und die Nahrungsergänzungsmittel auch wirken diese Strategien. Die Empfehlungen von der Autorin, die basieren auf 3 Jahrzehnten von der Arbeit auf dem Gebiet der Suchtbehandlung. Also sie hat mit Menschen gearbeitet, die wirklich abhängig sind von Kokain und so weiter, also wirklich schwere Drogen, und hat große Erfahrungen mit Entzugsprogrammen. Und was sie herausgefunden hat in ihrer Praxis, ist, dass psychologische oder spirituelle Ansätze in vielerlei Hinsicht zwar wertvoll sind, doch nicht wirklich zur Beseitigung der Sucht beitragen. Oft hört man ja, dass man muss seine innere Einstellung ändern, damit man von der Droge wegkommt und so weiter. Und sie hat herausgefunden, dass es eigentlich die chemische Umstände sind in einem Körper und dass die Menschen eigentlich sich umstellen müssen im Sinne von Ernährung und nicht jetzt der Einstellung. Ja. Also sie sagt, Sucht hat einen biochemischen Kern. Und die meisten dieser Patienten, mit denen sie redete, erzählten ihr, dass sie Alkohol oder Drogen einfach nur nehmen, nicht um jetzt high zu werden, sondern einfach nur, um sich normal zu fühlen. Also das, was normale Menschen normalerweise fühlen, ja, ohne irgendwas zu nehmen.
Das heißt dann dieses,
das typische, sie sagt auch, dass,
ja? Ja, das Typische, wo man halt so sagt, halt Pegeltrinker, dass der überhaupt erstmal am Morgen Alkohol trinken muss, damit er überhaupt in die Gänge kommt, sozusagen.
Ja.
Okay.
Ja, genau. Und sie sagt, dass jemand, der in einer Familie hineingeboren wird, wo es Alkohol- und Drogenprobleme schon vorher gegeben hat, so ein Kind praktisch diese biologischen Umstände erben kann und daher von vornherein eine höhere Chance hat, selbst drogenabhängig zu werden. Normale Therapien versagen, weil sie eher zu sehr auf psychische Aspekte schaut und weniger auf physische Aspekte schaut. Generell herrscht die Meinung, dass es so etwas gibt wie eine suchtgefährdete Persönlichkeit. Also dass eine Person einfach wegen psychologischen Umständen gerne zu Drogen greift, und sie hat gefunden, dass jede Art von Persönlichkeit eine Abhängigkeit von Drogen entwickeln kann. Und zwar, wenn diese Person einfach die Droge nimmt. Also jede Droge kann das bei jeder Person praktisch verursachen. Sehr interessant war, dass sie eine Studie las. Die Studie zeigte, dass Kinder von nicht alkoholkranken biologischen Eltern, die später adoptiert wurden von alkoholkranken Familien, selbst keine Alkoholiker wurden. Also ein Kind, das von gesunden Eltern herstammt und adoptiert wird von Leuten, die Alkohol trinken, werden selbst keine Alkoholiker in den meisten Fällen. Umgekehrt ist es so, dass Kinder von alkoholkranken Familien, die nach der Geburt sofort von nicht alkoholkranken Familien adoptiert werden, selber trotzdem zu Alkoholikern werden. Also hier ist ganz klar der Beweis, dass es vererbt wird und dass diese einfach ein Ungleichgewicht im Gehirn gibt. Ja.
Aber schreibt sie selber, dass man auch wirklich von den Drogen loskommen kann? Hat sie da Erfolgsgeschichten genannt? Okay, die hat ja natürlich in der Klinik, ist ein Teil. Hat sie da was mit genannt?
Ja, also sie wiederholt einfach, dass die Ernährung der Schlüsselfaktor ist. Also sie hat da eine Geschichte von einem Patienten von ihr, das ist wirklich erwähnenswert. Ich möchte das ganz kurz erwähnen. Mhm. Da gibt es diesen, wie heißt er, James, das war ein Postangestellter und das war ein Patient von ihr. Mhm. Der war auf einer Crack-Sucht. Mhm. Und 90% der Crack-Abhängigen, die kommen von dieser Droge nicht los. Mhm. Er hat sich eben in diese Obhut von dieser Institution begeben und nach einer Woche, nach diesen Aminosäuren, also die verschrieben wurden, war er clean. Mhm. Ja. Und das Interessante war, dass er selbst, als er einen sehr schwierigen Auftrag bekam, also er war Postangestellter, und er musste nach San Jose fahren, das ist eine sehr offenbar eine Drogengegend, mit einem selbst mit einem drogenabhängigen Kollegen. Und selbst mit diesen Versuchungen hat er nicht auf die Droge zurückgegriffen. Hm. Der Rückfall kam aber dann später, interessanterweise, er war auf einer Party und hat dort etwas getrunken, was er selbst für eine harmlose Limonade hielt. Okay. Und nach diesem Trinken von der Limonade ist er rückfällig geworden, weil der Zucker, der in der Limonade drinnen war, ihm ein Hoch verschafft hat. Und dieses Hoch ist dann sehr schnell in ein Tief umgewandelt worden. Und das hat dann letztendlich den Schlag verursacht, wo er die Droge wieder genommen hat. Hm. Also wieder und wieder sieht man und hört man, dass Ernährung das Allerwichtigste ist in dem ganzen Programm. Hm. Ja, und sie sagt nur, es ist egal, welche Substanz man zu sich nimmt, um sich besser zu fühlen, man muss einfach untersuchen, was diese Substanz mit einem macht. Nämlich die Substanz, um mich aufzuputschen oder um mich zu beruhigen oder klarer denken zu können. Und das ganze Buch ist eigentlich voll von Fragebögen und vierte Teils würde ich unsere Zuhörer empfehlen, also das Buch zu lesen, wirklich die Fragebögen auszufüllen, mhm. weil man dann ein klares Bild bekommt, was die Substanz mit einem macht. Und dann ist es das Ziel, durch die Nahrungsumstellung dorthin zu kommen, was die Droge machen würde.
Mhm. Ja. Ja. Weil die Droge kann ja
langfristig gut.
Ja. Die Droge kann ja auch nur wirken, weil ja die entsprechenden Rezeptoren bei uns schon im Körper vorhanden sind. Und das heißt, ganz natürlich.
Genau. Der Körper kann sich selbst heilen. Die Nahrungsmittel selbst haben alle Bausteine, idealerweise, um alle Substanzen herzustellen, die einen glücklich machen. Mhm. Ja. Und was sie auch noch sagt, ist, dass sie Rückfälle gesehen hat, einfach nur von Leuten, die zwar Nahrungsergänzungsmittel nehmen, aber Junkfood essen. Und sie hat sogar mehr Rückfälle gesehen von Patienten, die Mahlzeiten auslassen. Mhm. Ist auch sehr, sehr interessant. Ja. Ja. Also man muss sich wirklich einen Mahlzeitenplan herrichten und vielleicht auch Mahlzeiten vorkochen. Und da darf auf keinen Fall Mahlzeiten auslassen, weil das dann eben wieder ein Hoch und ein Tief erzeugen lässt. Ja. Und das ist im Prinzip das ganze letzte Kapitel, das sich um die Drogen dreht. Mhm.
Auf jeden Fall sehr interessant. Also auch das gesamte Buch, wie man halt einfach durch Ernährung und so ein paar Nahrungsergänzungsmitteln halt viele stabilisieren kann. Das erfordert natürlich am Anfang auch Disziplin, sich dran zu halten, und das ist wahrscheinlich auch das Schwierigste, wenn man das halt ganz alleine macht oder machen muss, um dann auch dabei zu bleiben.
Also ich habe schon einige Bücher gelesen und ich kann auf jeden Fall sagen, dass...
Ja, Michi?
Geht schon. Also ich habe auf jeden Fall schon einige Bücher in dem Bereich gelesen und ich kann auf jeden Fall sagen, dass die Julia Ross das auf jeden Fall sehr gut zusammenbringt, und man bei vielen dieser anderen Bücher fragt man sich dann, was soll ich denn jetzt nehmen bei diesen ganz vielen verschiedenen Mitteln und wie soll ich die aufeinander abstimmen, und das hat sie wirklich sehr gut zusammengestellt.
Ja, stimmt.
Mhm. Genau, dann Michi, erstmal hast du noch etwas zu diesem Thema?
Nein, nichts mehr.
Okay, dann hat nämlich noch die Dirkni und der Luke zwei Links gepostet. Die können wir dann auch nochmal extra mit in den Fokusartikel mit reinnehmen, wo dann die Radioshow runtergeladen werden oder nochmal angehört werden kann. Einmal die Paleo-Liste der Ärzte hier in Deutschland und dann halt die Software, die ich mit erwähnt habe, dieses F-Lux, wo halt der Bildschirm automatisch mehr rotlastig wird zum Ende des Abends. Ja. Genau, ja. Also, spannendes Buch auf jeden Fall. Und wie gesagt, man muss nicht das ganze Buch lesen, wenn man nicht die Zeit hat. Die Fragebögen geben den Typen erstmal vor, wo braucht man denn am ehesten Unterstützung durch Ernährung und Ergänzungsmittel. Und wie wir ganz am Anfang hatten, ist halt auch die Chance hoch, dass am Anfang mehrere Typen sich überschneiden. Das ist ganz normal und es gehört dazu, wenn man gerade überhaupt noch nichts umgestellt hat. Genau, dann würde ich noch ganz am Ende, weil heute haben wir den 5. November.
Ja.
Remember, remember.
Remember, remember. Da habe ich einen kurzen Audioclip, den wir uns anhören. Und da bin ich mal ganz kurz ruhig hier.
Sagen Sie mir, wissen Sie, was heute für ein Tag ist, Evi?
Der 4. November.
Jetzt nicht mehr. Remember, remember, the 5th of November. Die Verschwörung und der Verrat. Es gibt keinen Grund, die Pulververschwörung jemals zu vergessen. Zu Beginn die Ouvertüre.
Genau, und die Ouvertüre könnte der Film sein. Also, das ist zwar ein Ausschnitt aus dem Film V wie Vendetta und wir schauen ihn eigentlich jedes Jahr an, weil er einfach so gut ist und halt die Zeit abbildet, in der wir uns befinden. Das ist ein korruptes System an der Macht ist und Leute unterdrückt werden, die Medien und ich denke mal, wenn sich die Leser das mal anschauen und den noch nie gesehen haben, werden sie viele Ähnlichkeiten wiedererkennen.
Also ab ins Heimkino.
Ab ins Heimkino. Gibt es bestimmt auch bei Amazon Prime. Umsonst. Genau, also ist definitiv ein Film, der zu empfehlen ist und heute haben wir halt auch den 5. November dazu. Genau. Ja, gibt's noch was zu dem Film? Nö, einfach mal anschauen, wer den noch nicht kennt, würde ich sagen. Gut, ja, dann würde ich auch gerne die Show beenden wollen, oder wir alle, besser gesagt. Interessantes Thema, wie gesagt, und hören wir uns dann in 2 Wochen wieder. Da wieder mit einem Wochenrückblick und da ganz spannend, wer kommt an die Macht in den USA?
Oh, ich kann mich kaum halten.
Ist es eine
sehr spannend.
Hillary oder ist es dann doch ja, ein Trump? Ich schätze, es wird ein Trump.
Trumpf.
Okay, gut, dann danke an alle
Trumpf
Zuhörer.
Der Schlumpf.
Danke an alle Zuhörer und wir hören uns dann in 2 Wochen mit einem Wochenrückblick und ja, was dann genau passiert ist. Dann tschüss von meiner Seite.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.